Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margot, der Film- und Serienpodcast und einer weiteren Serienbesprechung mit Stephen King als Grundlage. Und dazu habe ich mir auch einen Horrorexperten vielleicht eingeladen. Das werden wir gleich erörtern, den lieben Thorsten vom Szenerie-Podcast. Grüß dich, Thorsten.
Ja, hallo Marco. Also ich weiß nicht, ob ich mich als Experten im Horrorbereich einordnen möchte, aber ja, mir macht es auf jeden Fall Spaß, wieder hier zu sein.
Ja, Horrorfan bist du ja so halb, ne? So wie wir ja schon mal in der Vergangenheit. Also du guckst es gerne, aber du gruselst dich relativ schnell, hast du ja mal gesagt, ne?
Ja, wie ich schon mal gesagt habe, das ist wie mit scharfem Essen. Es tut dem Körper manchmal nicht gut, aber ich lieb's trotzdem. Und so ähnlich ist es bei mir auch mit den Horrorfilmen. Und wie gesagt, ohne Werbung zu machen, ich mach's ja auch gerade extra in dem Classic-Abteil bei uns ja im Podcast ja auch extra, wo ich alte Klassiker auch mal nachhole, weil ich einfach da auch Bock drauf habe,
ja. Ja, obwohl wir ja hier Alte natürlich auch ein bisschen in Ausrufezeichen setzen müssen,
ja,
denn
ja.
Geht natürlich um Welcome to Derry, was ja quasi ein Prequel der S-Filme sind, die es ja auch schon 1990 schon mal gab als TV-Filme, so ein Zweiteiler war das damals und mit Tim Curry in der Hauptrolle, aber ich glaube, dem wirklich nochmal so ein Push hat halt wirklich die Verfilmung von Andrew Muschietti gegeben, die es dann gab, einmal 2017 und einmal 2019. Das hat ja nochmal so das alles so in die heutige Zeit rübergeholt und sieht natürlich auch, machen wir uns nichts vor, bedeutend besser aus als knapp 30 Jahre vorher. Ne? Und wie stehst du denn so zu diesen ersten zwei Filmen? War das was für dich oder?
Also ich kann mal dazu sagen, so. Den ersten habe ich damals noch im Kino gesehen auf jeden Fall. Beim zweiten bin ich mir gar nicht sicher. Aber ich muss sagen, ich finde vor allen Dingen gerade Bill Skarsgård als Pennywise, wie diese Umsetzung, wie sie ihn jetzt zeigen auch, finde ich echt gut gelungen. Ich weiß, es gibt da viele Kritiker auch. Es gibt ja auch schon so viele Stephen King-Verfilmungen. allein letztes Jahr hatten wir schon wieder einige. Stimmt. Aber ich muss sagen, für mich gerade der erste Teil bleibt bei mir auf jeden Fall gut in Erinnerung. Der zweite, ja, da haben sie natürlich versucht, auf den Erfolg nochmal aufzuspringen. Ich glaube, der erste S-Teil war ja auch einer der erfolgreichsten Horrorfilme überhaupt gewesen vom Einspielergebnis. Und ja, klar, da wollten sie natürlich dann die Kuh noch etwas malter melken, aber ja, der erste finde ich auf jeden Fall sehr gut, der zweite ist okay. Wie war das bei dir?
Ja, der erste hat mich damals natürlich auch sehr, weil das ja auch gerade so zu der Zeit war oder eine sehr große Hochzeit war, war ja auch schon Stranger Things und weil natürlich Finn Wolfhard da auch mitgespielt hat aus Stranger Things, war das sowieso so ein Ding, wo ich gesagt habe, da musste man rein und man hat auch über die weite Strecken in dem Film ja auch, oder für mich persönlich, habe ich auch so Vibes halt von Stranger Things, ne, die Kids auf dem Fahrrad, Kleinstadt, ne, das passt irgendwie alles zusammen. Obwohl ich halt so sagen muss, so der größte S-Film-Fan war ich nie, also ich habe das Original zwar mal gesehen, aber ja, auch ganz ehrlich, das, also klar ist das, hat das irgendwo so einen gewissen Kultstatus, ne, gerade mit Tim Curry, der da die Hauptrolle spielt, aber ja, es ist halt einfach aus der heutigen Sicht ein bisschen altbacken, sage ich jetzt mal. Und es ist, man muss ja auch fairerweise sagen, es ist halt auch nur ein TV-Film. Also es war ja zur damaligen Zeit nicht mal ein Kinofilm. Und deswegen war ich eigentlich mit S-Teil 1 sehr, sehr zufrieden. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Auch diese Schreckmomente waren richtig gut. Ja, beim zweiten gebe ich dir recht. Ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen daran, weil du natürlich dann auch so ein bisschen den Bruch hast zwischen jetzt erwachsenen Darstellern und dann wieder switchen sie ja zurück mit den Kinderdarstellern. Also du hast ja auch immer wieder so Flashbacks. Was ich allerdings eigentlich ganz cool fand, aber ich fand halt grundsätzlich die Kinderdarsteller besser wie die Erwachsenenversion, sage ich jetzt mal.
Voll. Also ich fand auch, mit denen konnte man besser connecten. Also wie du schon sagtest, diese Stranger Things Vibes, dieser Loser Club, diese Kinder, diese Sommerfeeling, das hat einfach was Schönes ausgelöst. Und der zweite Teil war ja einfach von der Grundstimmung her schon viel dunkler. Die Hauptcharakter alle Mitte 40, alle schon vom Leben und halt von ihren Erfahrungen in der Jugend sehr geprägt. Das hat einfach ein ganz anderes Grundstimmung gemacht. Deswegen fand ich einfach den ersten deswegen auch besser, ja.
Ja, also, und der zweite ist mir halt auch einfach zu lang mit knapp 3 Stunden. Also, das ist, da haben wir wieder so ein bisschen die Blockbuster-Problematik. Also, es wird für mich da in dem zweiten Teil ein bisschen zu sehr aufgeblasen. Also, wenn es dann too much ist, weiß ich jetzt nicht. Also, ein bisschen kürzer hätte ich schon ganz gut gefunden.
Ja, voll und ganz. Also, aber ich finde die Grundprämisse, finde ich, bei allen Filmen oder auch zur Serie, wo wir dann gleich kommen, gut, dass man mit diesen Ängsten spielt. Dass man sagt, okay, Pennywise symbolisiert ja eigentlich nur die größten Ängste, die Kinder haben. Aber das ist ja für jeden nochmal andere Ängste gibt.
Ja, individuell, genau.
Individuell nochmal andere Formen von Pennywise gibt. Das finde ich gerade das Spannende, wie man das immer darstellt. Und so ist es ja auch. Und nicht jeder hat nur, ich meine, klar, viele Kinder ist natürlich ein Horrorclown. Da machen wir uns nichts vor. Heute wahrscheinlich immer noch eine sehr gruselige Vorstellung. Aber, aber halt natürlich nicht für jeden. Jeder hat andere Ängste. Und das finde ich, das porträtieren sie hier sehr schön.
Das stimmt. Also das machen sie wirklich sehr, sehr gut. Und es sieht auch fantastisch aus. Also ja. Das muss man wirklich sagen. Also da hat André Muschietti schon richtig gut abgeliefert. Und das bringt uns zu der Frage, hätte es denn eine Prequel-Serie gebraucht?
Ja, gut, das ist ja immer das Ding. Ich meine, bei so vielen Filmen und Serien braucht es denn, da könnte man genauso sagen, gerade relativ aktuell noch, braucht es denn einen Scream 7? Das ist halt wie bei allen Sachen.
Natürlich, hallo.
Ist halt die Frage, wie bei allen Sachen, braucht es denn da noch einen weiteren Teil? Ich finde immer, es kommt drauf an. Wenn es natürlich.
Oh, das war aber ein gutes Wortspiel. Es kommt ja, drauf es. An. Sehr gut.
Weil, wenn es eine gute Grundlage gibt oder eine gute Idee, wo man drauf aufbauen kann, dann finde ich, wenn es die Welt vergrößert und es neue Perspektiven gibt, dann kann man das machen. Und ich finde, gerade es, wenn man dazu sagen, wir haben es ja schon gesagt, das ist ja ein Prequel, spielt ja davor. Da kann ich mir vorstellen, es wird ja auch in den Hauptfilmen öfter schon angeteasert. Das ist ja zikadenartig, jede 27 Jahre zu einem Ereignis in Derry kam. Und auf die mal weiter einzugehen, gerade auch, wie die Welt sich verändert hat, weil das ist ja auch allgegenwärtig, dass Herr Derry an sich das Grauenhafte in den Menschen hervorruft und das Böse und nicht nur Pennywise als Person oder als Ding. Genau. Und deswegen finde ich das dann gerade mal interessant, dann durch die Zeit, wie die Zeit sich auch verändert, wie da sich auch der Schrecken verändert und wie sie damit spielen. Und daher fand ich, wo ich das erste Mal davon gehört habe, dass es eine Welcome to Derry-Serie geben soll, war ich erstmal positiv gestimmt, ja. Zumal ich dann auch gehört habe, HBO hängt da mit drin. Das ist ja auch nochmal ausschlaggebend.
HBO steht natürlich immer für Qualität und das muss man auch sagen, die Serie sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus. Also die kann man eigentlich, also klar gibt es so kleine Momente, würde ich sagen, wo es ein bisschen anders wirkt, aber so größtenteils schaffen sie schon den Look so aus den Filmen zu übernehmen. Also es sieht schon für eine Serie wirklich richtig, richtig gut aus. Und ja, ich sehe es im Prinzip auch ähnlich. Also ich habe mir auch gedacht, okay, wenn du ein bisschen mehr auf die Hintergründe eingehst, du hast es ja immer mal, wie gesagt, gerade im ersten in der Neuverfilmung hast du so, dass da ein bisschen zurückgeblickt wird, wie es dann so ist mit den Ursprüngen, wo der herkommt. Und aber da wird das ja nur so am Rande, klar für einen Film, da wird es relativ schnell abgehandelt. Und wenn man da so ein bisschen die Hintergrundgeschichte mal erläutert bekommt, war ich schon sehr interessiert. Ich muss sagen, ich habe sie damals nicht direkt geguckt, dass sie in Deutschland erschienen ist auf Wow. Also ich habe sie jetzt wirklich erst, nachdem es jetzt auch bei HBO Max in Deutschland dann verfügbar war, geguckt. Also, weil ich dachte mir so, ach, die läuft jetzt nicht weg. Das Interesse war zwar schon da, aber ja, wie wir es ja alle kennen, es kommt halt immer so viel Zeug und dann ist halt auch ganz schnell anderes so ein bisschen im Fokus gewesen. Aber trotzdem war ich interessiert, gerade auch nach deiner Besprechung, wie die Serie so auf mich wirkt und wie sie denn so die Filme ergänzt oder ein bisschen größer macht noch, so ein bisschen, was die Lore angeht, ne?
Total, man muss ja auch sagen, die lief ja auch gerade bei dir, bei dem Content ja gerade fast zeitgleich, und wo auch die letzte Staffel Stranger Things lief, weil sie auch noch wöchentlich rauskam, da wurde sie wahrscheinlich auch gerade auch unter anderem zum Beispiel von Stranger Things ein bisschen überschattet. Dann, du sagst es selber, wow, ist wieder so ein Streamer, den hatte dann nicht jeder im Vergleich zu Netflix, wenn da dann noch eine große Serie einen Abschluss findet, ist sie auch ein bisschen, finde ich, in den Hintergrund geraten. Und jetzt erst durch den Launch von HBO Max in Deutschland, mit dadurch, dass dann auch alle S-Filme davor dann mit drin sind, dann wieder ein bisschen in den Vorschein getreten. Deswegen haben wir ja auch im Podcast gesagt, jetzt im Februar wird mal der Folge erstmal, wo alles draußen ist, alles sich ein bisschen gesetzt hat, dann der Serie nochmal so eine Aufmerksamkeit.
Stimmt, ja. Es war halt auch gerade so die Zeit, hast du recht, die kam ja Ende Oktober letztes Jahr, also 2025.
Und auch wöchentlich.
Aber ich war wöchentlich, ja. Naja, gut, das ist halt, ja. Ich meine, es ist halt immer so die Frage, ne? Bei manchen Serien taugt es halt dieses Wöchentliche. Aber das, weiß nicht, es ist immer ein bisschen schwierig, ne? Aber HBO Max macht es ja auch im Moment gerade so, weil die halt noch nicht so viel Content haben. Deswegen.
Ich weiß, da haben wir uns ja schon mal privat drüber unterhalten. Ich muss ja mittlerweile schon ein bisschen mit den Augen rollen, weil immer, wenn eine neue spannende Serie auf HBO Max kommt, dass es dann erstmal heißt, so wie jetzt zum Beispiel mit DTF St. Louis, würde ich auch gern reinschauen. Aber wenn alles wöchentlich kommt, ich meine, es gibt so ein paar Projekte, dann sage ich, okay, die sind so spannend, da möchte ich das wöchentlich sehen.
Kann ich aber schon sagen, großartig.
Ja, hast du schon reingeguckt?
David, ja, ich hab's geguckt. David Harbour. Ja, gut,
David Harbour, was frage ich den
Stranger Things? Ist großartig, aber auch ganz anders wie Hopper in Stranger Things. Ganz anders. Also, der ist wirklich fantastisch in dieser Serie.
Ich musste bei ihm, bei David Harbour, ich schweife mal gerade ein bisschen kurz ab, ein bisschen schmunzeln bloß, dass er jetzt, wo wir den Trailer auch schon zu DTF St. Louis gesehen haben, dass er jetzt wieder seine alte Form so ein bisschen mit dem Bauch wieder zurück hat, weil er ja doch ein bisschen anders war, wenn ich überlege, bei den letzten Staffeln Stranger Things, ja auch mit der Russland-Staffel, da war er dann wirklich ein bisschen trainierter. Ja, stimmt. Ja. Als Red Guardian sah er wieder in Thunderbolts auch wieder ein bisschen anders aus. Deswegen finde ich dann seine Umwandlung auch immer ganz, ganz interessant.
Ja, aber es ist wirklich eine gute Serie. Muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen drauf einlassen. Es hat sehr, sehr schwarzhumorig, hat aber einen sehr, sehr eigenen Stil. Und für mich ist David Harbour in jeder Szene, wo der dabei ist, der Scene-Stealer eigentlich.
Aber um darauf zurückzukommen, ja, dieses Wöchentliche macht ja HBO gerade überall. Es war bei mir auch, Night of the Seven Kingdom kam wöchentlich raus, The Pit läuft gerade noch wöchentlich. Diese neue hier Rooster ist ja auch diese neue Serie.
Stimmt, so, ja, Bangster ist ja auch. Eigentlich alle Serien. Es läuft alles, ja. Alles, was jetzt nicht schon im Katalog schon vorhanden war, aber alles, was neu kommt, kommt halt wöchentlich. Ne?
Und ich muss sagen, also ich bin an sich, gehe ich dir mit, es gibt Serien, da finde ich dieses wöchentliche Prinzip gut. Da gibt es dir Futter, da hast du Lust, jede Woche reinzuschauen. Aber es gibt auch Serien, da finde ich dann gerade eigentlich so eine Blockteilung, wie sie es bei der letzten Staffel Stranger Things gemacht haben, am besten. Also sagen, okay, du kannst jetzt nicht nur eine Folge, du hast jetzt so einen ganzen Block, fast Spielfilmlänge, kannst du heute Abend dich hinsetzen und das schauen und verarbeiten und hast dann wieder so ein paar Wochen, wo erstmal du auf den nächsten Part wartest und dann auch wieder die Leute anfütterst auf mehr Spannung, auf neue Theorien. So finde ich es eigentlich am besten. So mit jede Woche. Da sagen manche, ja, okay, ich habe schon geguckt. Nee, ich warte, bis drei Folgen draußen sind oder vier. Mhm. Da teilst du auch die Zuschauer so ein bisschen mehr auf. Und deswegen finde ich immer, klappt das nicht bei jedem. Und ich finde, wenn wir jetzt den Bogen zurückschlagen zu Welcome to Derry, da finde ich es nämlich genau so. Ich glaube, ich hätte es nicht so gut gefunden, hätte ich die mir wöchentlich gegeben.
Ja, glaube ich auch.
Weil ich das viel von der Illusion nimmt, von diesem Schrecken. Wenn du dann wieder eine Woche wartest, schaust dann vielleicht irgendwie leichtere Serien zwischendurch. Da finde ich, das bringt mehr, wenn man die sich in größeren Stücken hintereinander anguckt.
Ja, so die Blockweise, da bin ich auch sehr ein Freund davon. Also wie es Prime macht, das glaube ich auch sehr gerne, so drei Folgen vorab und den Rest dann wöchentlich oder so. Und da hast du halt nach vier Wochen im Prinzip schon, wenn es jetzt acht Folgen sind, die Staffel, hast du schon die halbe Staffel da. Und das zieht sich jetzt nicht so sehr, ne? Es ist, ist halt immer ein bisschen schwierig.
Ja. Das geht jetzt über vier Monate bis Mai rein, weil das ja 15 Folgen
sind. Stimmt, das sind ja 15 Folgen. Stimmt, krass.
Ja, das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden, auch wenn das eine mega gute Serie ist, die ich mit meinem Freund auch gerade jede Woche schaue. Aber da
seid ihr aktuell dabei, ja?
Ja, also wir müssen jetzt noch die, wenn wir gerade aufnehmen, die aktuellste Folge noch schauen, ja, aber sonst sind wir gerade da ziemlich aktuell, hat uns auf jeden Fall auch mega in den Bann gezogen. Ich glaube, die werde ich irgendwann auf jeden Fall auch nochmal besprechen. Aber so wie du meintest hier mit Prime, finde ich das auch nicht schlecht, dass man sagt, zum Start von der neuen Serie, wenn sie durch bei Invincible, glaube ich, auch mit den ersten zwei Folgen wieder so machen, wenn sie die ersten zwei, drei Folgen zum Reinkommen und dann wöchentlich. So fütterst du die Leute gleich viel mehr an, weil sonst gibst du auch, wenn jetzt jemand neu in eine Serie startet, der ersten Folge auch, also den Piloten, zu viel Druck, dann, dass der so abliefern muss, weil dann kann der sich gar nicht aufbauen. Wenn dann nicht schon gleich gerade in einer Horrorserie eine große Situation entsteht, die dich irgendwie catcht, dann bist du raus. Dann sagst du auch nicht, du wartest jetzt jede Woche auf die neue Folge. Deswegen finde ich es dann lieber besser, wenn es dann auf einem Stück kommt, ja.
Stimmt, ja, das ist so. Also, und Spoiler, ich glaube, bei Welcome to Derry, wenn das so wöchentlich gewesen wäre, ich glaube, ich hätte abgebrochen. Ja. muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also so viel kann man ja schon mal vorweg sagen, ist ja kein großer Spoiler. Ich muss auch sagen, der letzte Teil der Staffel fand ich auch persönlich am besten. Es baut sich erstmal langsam auf, finde ich.
Ja, sehr, sehr langsam. Also es spielt quasi im Jahr 1962 in Derry, also im Prinzip wieder eine 27 Jahre vor dem ersten Film, vor S Teil 1, wenn man so möchte. Gibt natürlich auch einiges an Referenzen dann zu den Filmen da drin oder überhaupt, also ist basiert ja auf dem Buch und auf Stephen King, also es gibt überhaupt sehr, sehr viele Referenzen in der Serie. Und wir haben da wieder eine Gruppe von Kids, die natürlich auch wieder mit ihren Ängsten konfrontiert werden, aber diesmal noch dazu das US-Militär. Und das ist ja im Prinzip schon fast der Klassiker, wenn das US-Militär mit irgendwas auftaucht und irgendeine Art, ist egal, was es jetzt ist, wir müssen das zur Waffe machen, wir brauchen das. Oder irgendwie sowas, ne? Also es ist irgendwie so der Klassiker. Also da habe ich ehrlicherweise auch schon so ein bisschen mit den Augen gerollt. Und dachte, ich meine, ich wusste es ja schon ein bisschen durch eure Besprechung, ne, weil ihr es da ja schon so ein bisschen erwähnt habt. Dachte ich mir aber, okay. Und ja, dann steigen wir so in diese Staffel ein. Also werden hier natürlich auch spoilern, das ist klar, die Serie ist ja jetzt schon raus. Dass dies, also für mich bis Folge 5 einen sehr, 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 sehr gemächlichen Aufbau hatte. Also ich dachte mir, wann kommt ihr denn endlich mal zur Potte? Also das ist ja Wahnsinn.
Das finde ich ja gerade spannend, weil ich habe mir nämlich so als Funfact draufgeschrieben extra, dass ja bis Folge 5 Pennywise, also wir haben ja gesagt, Spoiler, Pennywise an sich, so wie wir ihn durch die S-Filme kennen, noch gar nicht in vollends in Erscheinung getreten ist, sondern immer nur in anderer Form oder nur mal die Augen oder irgendein Schatten, aber nie in voller Erscheinung. Und das finde ich gerade dann so spannend, weil du dann sagst, bis Folge 5 hat sich für dich sehr gemächlich angeführt und dann kam ja erst Pennywise. Aber ich gebe dir voll recht, für mich war auf jeden Fall der Höhepunkt auch erst Folge 7 und 8. Mhm. Aber es gibt für mich so den einen oder anderen Schreckmoment, den ich aus den ersten Folgen mitnehme. Die waren für mich auch sehr innovativ und fand ich gerade auch gut, weil ja das ja immer das Phänomen ist, zu sagen, ja, was ist denn für andere die größte Angst, der größte Schrecken? Und ja.
Ja, also das gebe ich dir auf jeden Fall. Können wir ja auch gleich noch drauf eingehen, was das für Momente waren. Also so einzelne Momente fand ich auch wirklich richtig gut. Aber ich habe schon relativ schnell kapiert, okay, du hast hier so eine Freundesklicke, auch wenn das ja nach, ich weiß gar nicht, nach Folge 1 oder 2 sich auch schon gleich wieder so ein bisschen verändert, sage ich jetzt mal aus Gründen. Ich sag nur Kino. Und mir war schon relativ schnell klar, okay, wenn das Militär hier mitspielt, okay, die wissen, was hier vor sich geht und die wollen das halt als Waffe nutzen. Das war mir spätestens nach Folge 1 oder mindestens in Folge 2 schon klar. Aber es hat sich dann, also es hat sich für mich ehrlicherweise so ein bisschen im Kreis gedreht, so irgendwie. Ich weiß nicht, die haben irgendwie es nicht geschafft, da nochmal irgendwie einen Kniff reinzubringen, dass man da irgendwie interessiert dran war. Mir war schon klar, okay, das ist jetzt so. Wann kommt endlich Pennywise, ne? Also es ist, klar hast du immer wieder so kleine oder auch etwas größere Momente, wo da ein bisschen drauf eingespielt. Du hast auch eine sehr interessante gesellschaftliche Kritik, die gerade zu der Zeit natürlich auch nochmal sehr wichtig war. Aber das von der Story her haben das, ich dachte halt wirklich, wann geht's denn mal los? Ne? Also wann, also.
Also ich kann gleich mal vorweg sagen, ich hätte für mich, das habe ich ja bei uns auch gesagt, dieser ganze Militärplot, den hätte ich komplett rausgelassen, hätte lieber einen Antagonisten selber in Derry geschaffen, der das Ganze voranbringt und auch eine bestimmte Sache finden möchte, anstatt diesen ganzen Militärplot. Weil es gibt genügend, wie du schon sagtest, andere Punkte in der Serie, die ich spannend finde, wie Themen, du meinst ja schon Bürgerrechtsbewegung, Rassismus, diese ganze Kalter Krieg-Sache, dass ja immer diese Bedrohung auch mit Russland so im Vordergrund steht, dass man das so mit reinbringt, finde ich gerade spannender. Und wie gesagt, es wird ja auch in den Filmen schon mal thematisiert, dass das Böse an sich ja immer schon in Derry schlummert. Und da hätte man so viel zwischenmenschliche andere Sachen mehr in den Vordergrund stellen müssen. Und ich muss gleich mal vorweg sagen, diese Gruppe von Losers, die sich hier auch wieder bildet, fand ich hier jetzt irgendwie gerade jetzt, wo ich den ersten S-Film nochmal gesehen habe, nicht ganz so sympathisch und nicht ganz so, hatte ich nicht so ein Commitment wie bei dem ersten S-Teil.
Ja, also gehe ich mit. Ja, gehe ich mit. Also ich habe
auch widersprechen, kein Problem.
Nee, aber ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass sie jetzt versucht haben, jetzt die Gruppe aus dem S-Teil irgendwie, also nochmal dieselben so. Also ich glaube, das sollte schon von der Art und Weise andere Charaktere sein. Das war schon ganz
Das können sie ja. Das ging mir für mich für das Commitment, ob ich auch mit der Gruppe wieder so mitfühle und hoffe, dass die überleben und all das. Und irgendwie hatte ich da bei der ersten Gruppe damals, hatte ich irgendwie mehr mitgefühlt. Also ich weiß nicht.
Ja, stimmt schon. Also ich muss sagen, mich hat dann schon sowohl hier die Lilly als auch die Marge, die haben mich schon so gepackt dann irgendwann. Ich fand zwar auch gerade bei Marge in ihrer Verbindung zu Richie, das fand ich dann schon so ein bisschen schnell, weil das dann irgendwie auf einmal ja dann doch, okay, ich mag ihn ja doch und so weiter, ja, okay. Aber ich fand so, also Spoiler, das Ende von Richie, das fand ich schon, also das ging mir dann auch ans Herz. Also das war schon echt, echt gut gemacht. Also vor allem halt auch aufgrund der Tragik, was da halt passiert, was dazu führt, dass er sie rettet mit seinem Leben. Da dachte ich mir schon, ja, also das musste ich auch mal kurz schluchzen, also wo ich das so gesehen habe. Also da haben sie mich ja mal emotional gekriegt, aber das gebe ich dir schon, ja, also so die sympathischen, ganz so sympathisch wie die aus dem ersten S-Film waren sie jetzt nicht. Das gebe ich dir schon. Also, aber es ist ja auch okay, du kannst es ja durchaus, also ist wahrscheinlich auch schwierig beim Cast, also wenn du so Leute holst, du weißt halt auch immer nicht, wie die so nach außen hin wirken halt, ne? Also es ist halt immer schwierig und da haben sie, glaube ich, bei dem ersten S-Film auch richtig Glück gehabt. Gut, Finn Wülfer, der war damals eh schon im Hype, also ich glaube, das war dann eh schon okay, sage ich jetzt mal. Aber das halt nochmal neu zu kreieren, ist auch, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
Ja, also das stimmt. Ich muss aber kurz dazu sagen, so ein kleiner Fun-Fact, weil das gerade noch mir einfällt zu dem ersten S-Film, weil du gerade sagst, zu der Besetzung neben Finn Wulfhard, die das Mädchen gespielt hat in der Gruppe, die Beverly.
Sophia
die
Lillis. Doch,
genau, die hatte immer so ein Schlüssel doch um Hals hängen als Cover. Ja. Und das, was ich so witzig fand, ist der Georgie, der kleine Junge, der ja am Anfang gestorben ist, der kleine Bruder von dem Billy. Ja. Der wurde ja gespielt von Jackson Robert Scott und der ist dann auch der kleine Junge in Lock and Key, also in der anderen Netflix-Serie.
Ja, stimmt, ja, jetzt wo du sagst, Lock and Key, habe ich da auch gesehen, ja, klar.
Und deswegen fand ich das so witzig, dass der Junge, der verschwindet und einer der Hauptprotagonisten trägt die ganze Zeit, wie er später in der Serie einen Schlüssel an dem Hals.
Ja, gut, das ist ja
ein guter Funfact. Fand ich so einen kleinen Funfact, den wollte ich noch kurz zu den Gruppe einstreuen, aber
ja, die war auch richtig gut in dem ersten S-Film, also auch im zweiten bei den Rückblicksszenen war die auch super, also mich ärgert es bis heute noch, dass die hatte auf Netflix eine Serie I Am Not Okay With This, eine Staffel leider bloß, aber da war ja Netflix gerade so in dem Wahn, wir müssen alles absetzen, was nicht 10 Wochen auf Platz 1 ist und da ist die Serie leider auch drunter gefallen und die war so fantastisch, also die habe ich so gerne gesehen und sie ist halt echt eine Wahnsinns-Schauspielerin, also ich finde die wirklich richtig, richtig gut.
Ja, also gehe ich voll mit. Ich fand es auch schade, dass die Serie damals nicht verlängert wurde. Ich fand die erste Staffel auch gut. Ja, aber was ich hier noch kurz sagen möchte, weil wir sind jetzt schon ein bisschen reingegangen ins Ganze, aber wie die Serie eigentlich erstmal, also Welcome to Derry anfängt. Wie fandst denn du das Intro? Das fand ich aber auch schön gemacht. Also dieser 60er-Jahre-Look, so was aussah wie so Cover, was auch erst immer sehr fröhlich beginnt mit sehr schönen Bildern aus der
und
dann immer in kleineren Sachen im Bild sich immer mehr verfinstert und immer dunkler wird. Das fand ich irgendwie schön. Ich muss sagen,
das fand ich stilistisch sehr gut. Also, ich meine, wir bewegen uns ja in dem Zeitrahmen und wie das dann halt auch so ist. Ich meine, Pennywise kreiert ja auch immer so Bilder, die erst so fröhlich irgendwie lustig anfangen und dann wird's ja immer düsterer und sowas. Ne? Und das hat so das Intro sehr, sehr gut eingefangen. Also, haben sie sich schön überlegt und du siehst es ja dann auch einmal am Ende der Staffel, wo dann das Auto vorbeifährt, siehst du ja dann das Cover dann auch nochmal sie verlassen Derry und so. Also fand ich auch ganz cool gemacht eigentlich. Also es hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. War ein schöner Einfall, definitiv. Ne?
Ja, also ich mach's ja immer so, also wenn mich ein Intro nicht so catcht, also einmal trotzdem gebe ich es mir immer.
Ja, das erste Mal auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall. Das muss man machen.
Sonst ist nur, wenn es ein sehr langes Intro ist, dass ich dann sage, okay, bei Folge 2, 3, wenn ich es hintereinander binge, dass ich dann mal skippe. Aber einmal gebe ich es mir einfach fürs Feeling auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich habe es hier sogar ein paar Mal laufen lassen, einfach weil ich dachte, dass die das hier vielleicht irgendwie folgenmäßig anpassen, dass die kleinere Icons verändern, aber war hier leider nicht der Fall. Hätte ich aber als kleine Idee so ganz nice gefunden, weil es gab ja schon in jeder Folge immer so ein paar Gimmicks, die man
vielleicht
hätte.
Vielleicht machen sie es ja bei der nächsten Staffel.
Genau, da können wir ja am Ende dann nochmal ein bisschen zu sagen, wie es dann vielleicht weitergeht. Aber wenn wir mal so ein bisschen mehr in den Inhalt reingehen, du hast ja schon vorhin das Militär kurz erwähnt, das war ja auch ein bisschen dafür da, weil die ja auch, also A, natürlich S als Waffe haben wollten, aber dann auch natürlich später immer mehr rauskommt, dass natürlich irgendwas der S auch in dieser Stadt hält, warum ja immer nur das Böse in Derry auftaucht. Und das liegt ja dann natürlich an diesen 13 Artefakten, die um die Stadt herum sind. Und diese aussehen ein bisschen, die haben mich die ganze Zeit an diese Glasscherben aus Game of Thrones erinnert, in diese schwarzen Dinger, die aber anscheinend aus diesen Meteoriten stammen.
Ja, so rausgebrochen sind, ja, genau.
Es damals auf die Erde gefallen ist. Und da fand ich auch immer diesen Bezug toll. Es gibt ja öfter auch Rückblenden noch weiter in die Vergangenheit. Diese indigene Bevölkerung, die da wohnt, die da schon immer in diesem Gebiet ansiedelt, die natürlich schon öfter mit Pennywise konfrontiert wurden in der Vergangenheit und deswegen aber nur auf der einen Seite dieses Flusses leben, um sozusagen nicht in diese Gefahrenzone.
Außerhalb der Gefahrenzone sozusagen.
Genau, zu kommen. Das fand ich halt wieder, ich fand diesen ganzen indigenen Part alles auch als Beschützer dieser Region viel spannender, gerade weil die ja auch so Themen reinbringen, die Amerikaner ja auch gerne auf den Tisch fallen lassen, gerade wie Amerikaner ja auch mit indigenen Bevölkerungen, ja, ja, Reservoirs und immer mehr Lebensraum nehmen bis heute hin. Das ist ja auch immer so ein Thema, neben dem ganzen Rassismus, der ja auch da immer ist. Und da fand ich das eigentlich viel spannender gestaltet, als das, was das Militär daraus draus machen wollte.
Also, das ist einfach so. Also, dieser ganze Militärplot, der hat mich auch nur gelangweilt. Also, ich fand alles, was sich um Pennywise und seine Vergangenheit gedreht hat, das fand ich tausendmal interessanter und spannender. Allein diese Erklärungssequenz, wie er, also wie das Wesen da hingekommen ist auf die Erde, wie das alles so passiert ist, was ja. die indigene Bevölkerung damit zu tun hat. Und halt auch die Sprünge halt wirklich noch mal weiter in die Vergangenheit. Und das wird ja auch so oft erwähnt. Und das ist ja auch geplant, da serientechnisch irgendwie noch mal hinzukommen, dann mit den nächsten zwei Staffeln. Also das fand ich so interessant. Und das hat vor allem für mich ja auch so eine Figur, auch wenn wir natürlich schon so einzelne Momente auch immer mal in den Filmen schon mal hatten, die Figur Pennywise noch mal ein bisschen greifbarer gemacht. Okay, wo kommt der denn her? Was hat das denn für Ursprünge? Und warum macht der das alles? Ne? Also, wie ist es dazu gekommen, wie es jetzt ist? Und warum ist er nur in Derry und nirgendwo anders? Und so weiter und so fort. Also, es hat auch viele Fragen schon beantwortet. Macht natürlich auch einige neue auf, kann man auch immer sagen. Aber im Großen und Ganzen fand ich das irrsinnig spannend. Und da alles, so, sobald es so in diesen Militärplot wieder zurück, ja, Waffe hier und da, okay, dann hast du halt nochmal so einen Konflikt unter den Militärleuten, dachte ich auch, naja, komm, jetzt ziehen sie es halt auch künstlich irgendwie in die Länge, sage ich jetzt mal.
Es gäbe nur zwei Charaktere aus dem ganzen Militärplot, den hätte ich aber anders einwoben lassen in diese ganze Serie. Und zwar, das wäre einer dieser Dick, dieser eine Kumpel von dem Leroy, dieser eine Soldat, der immer so hell sehen kann, den hätte man aber, ich meine, auch wieder Querverweis, ich meine, der ist ja später Shining und so, gibt's am Ende auch schon so einen kleinen Zwinker dahin, dass er Derry verlässt und in so ein kleines Hotel nach London oder irgendwo nach England geht.
Finde ich aber gut. Die Verweise haben sie gut eingebaut.
Ja. Macht er ja immer gern. Und das fand ich ja schon mal gut. Und den Colonel, diesen Chef von diesem Militärding, weil der ja schon, das sehen wir ja durch die Rückblenden, ja schon mal vorher einen Bezug zu Derry hatte und seiner Kindheit ja schon mal da war und auch eine Beziehung, also eine freundschaftliche Beziehung zu der einen indigenen Frau hatte, damals Kind. Das hätte man ja irgendwie so machen können, dass er da wieder zu Besuch war oder durch einen Zufall dort wieder hinkommt nach Derry, weil wir lernen ja auch, wenn du Derry lange verlässt, vergisst du da auch vieles.
Ja gut, das wissen wir ja aus den Filmen halt.
Genau, quasi, auch. Ne? Ja, genau. Ja. Und es wurde aber hier auch nochmal thematisiert. Die hätte ich vielleicht irgendwie trotzdem eingewoben, aber dann hätte man den Rest komplett dahinter kippen können, weil, wie gesagt, das waren somit die spannendsten Momente noch aus dem ganzen Militärpart, die mir noch irgendwas gegeben haben. Was ich ja erst schon meinte, wenn du mir mehr Hintergrund gibst und mehr über Pennywise oder dieses ganze S-Universum gibst, dann hat es für mich eine Daseinsberechtigung. Und das haben die Rückblenden für mich eigentlich fast noch mehr gemacht. Oder auch diese Jugend von diesem Colonel dann da siehst, wie er da als...
Ja, das wollte ich gerade sagen. Genau. Wollte ich gerade sagen. Das war ja viel spannender als das, was jetzt ist und so. Ja, das war richtig gut gemacht. Ich dachte, was ist das jetzt, okay? Aber das war viel, viel spannender, auf jeden Fall.
Total, ich fand es eigentlich viel spannender, diese ganze Rückblende mit diesem Zirkus und mit diesem Wald da, als dann, wo wir wieder in die Jetztzeit geswitcht sind und wir den Colonel heute sehen. Da war richtig so bei mir innerlich so ein... Ach, ja, okay, jetzt immer wieder dahin, das hätte es für mich nicht gebraucht. Aber wie gesagt, da sieht man ja auch wieder diese Veränderung, wie da dann auch noch das Böse aussah, bis hin zu jetzt. Ja, war auf jeden Fall immer sehr, sehr spannend, ja.
Ja, definitiv. Also es gibt ja auch immer mal Momente. Also ich will jetzt die ersten vier Folgen jetzt eigentlich komplett in die Tonne hauen. Also, aber die haben schon so ihre Momente immer mal, aber der restliche Storypart, der zieht sich halt schon wirklich ein bisschen. Also du wartest eigentlich irgendwie darauf, dass jetzt mal irgendwas Horrormäßiges passiert. Und ich meine, das muss man sagen, das tut's ja auch. Also wenn dann was passiert, sieht das auch schon, also für eine Serie schon richtig gut aus. Also da muss man schon auch ein bisschen gewappnet sein dafür. Also ich sag mal, wenn man die Filme kennt, weiß man ja, auf was man sich einlässt, auf jeden Fall. Ne?
Da gibt's für mich so eine Szene, die auf jeden Fall dafür steht, ich glaube Folge 2 war das. Da sitzt der eine Junge, der ja auch einen jüdischen Background hat, sitzt da mit seinen Eltern so am Abendtisch und dann reden die darum, ich meine, das ist ja da gerade mal erst so 15, 20 Jahre her, was so in Deutschland in KZs passiert ist mit Juden. Was es auch dann eine Frau gab, die dann aus den Möbelstücke und alles gemacht hat und ja, das prägt sich bei ihm so ein, wo du denkst, okay, das könnte ich, also wenn du das heute natürlich ein Kind erzählst, ja klar, dann würde der vielleicht abends davon träumen und Albträume kriegen.
Ja.
Und du siehst dann diese Szene mit diesem, sagen wir mal, Lampenschirm, der mit ihm dann spricht. Das war schon krass. Die fand ich auf jeden Fall nicht schlecht.
Das hat mich ein bisschen an die Monster Staffel 3 um Ed Gein erinnert, so ein bisschen.
Total, ja.
Hatte so ein bisschen Vibes. Auf jeden Fall, ja. Genau, die.
Und dann gab es ja noch die afroamerikanische Mädchen, habe ich gerade den Namen natürlich komplett vergessen. Die hat auch dann auch nochmal so eine Szene, wo die ihre Mutter nochmal so, ich glaube in Folge 3 war das, so sehr, sagen wir mal, abstrakt sieht, wie dann nochmal wie eine Geburtsszene und was sie dann da aus ihr rauskommt.
Oh ja, das war fies, ja.
Boah, da habe ich auch gemerkt, da war ich auch ein bisschen angespannt. Also wo ich die gesehen habe, die ging mir auch nochmal aus Markenknochen, um nochmal so aus den ersten Folgen was zu bringen, was mir so im Gedächtnis blieb.
Ja, obwohl ich auch diese Kinosequenz auch schon gar nicht mal so schlecht fand. Also da, als dann so der Junge dann so gegen die Projektorscheibe da knallt und huch, okay, was ist denn jetzt los? Und dann ist ja noch das eine kleine Mädchen, die Schwester, glaube ich, von dem einen Jungen mit dabei. Da dachte ich ja, okay, jetzt setzen sie auf jeden Fall schon mal den Stil der Serie auf jeden
Fall. Auf jeden Fall, gerade auch in dieses Setting mit diesem alten Kino hat mir auf jeden Fall auch gefallen.
Ja, das war super.
Und ja, war ja dann natürlich auch Ausgangslage dafür, dass er natürlich dann den Leroy, den Vater von dem Mike hieß er, glaube ich, von dem einen, doch dann so ein bisschen verdächtigt haben, ne, dass der dafür verantwortlich ist, was ja wieder gleich in so eine Rassismusrichtung geht. Das haben sie dann auch wieder ganz gut eingesponnen, fand ich auf jeden Fall auch interessant gemacht. Ja, und natürlich, was halt immer bei den S-Teilen Thema ist, dass natürlich das Böse irgendwie immer in der Kanalisation lauern muss, dass da irgendwie alles zusammenführt, dass da irgendwo der Ausgangspunkt ist. Das finde ich auch immer interessant.
Fand ich auch mit, also das war ja, glaube ich, auch die Szene, wo Pennywise das erste Mal aufgetreten ist komplett, ne? Als dann das Militär und auch die Kids gleichzeitig in der Kanalisation waren. Also das fand ich schon, also das fand ich so auch den Moment, das hat für mich so den Turn gebracht in der Staffel. Ah, jetzt geht's los. Jetzt wird's spannend. Also das war wirklich richtig gut, weil halt auch, klar, ich kann verstehen, dass man das inszenatorisch erstmal langsam aufbauen möchte. Aber das Ding ist halt schon, wir kennen ja schon zwei Filme. Also wir wissen ja schon, wie er aussieht, wer er ist und so ein bisschen, ne? Und wenn du das, ich meine, ich kann verstehen, es soll ein Prequel sein, du willst das erstmal einstreuen und so, aber ich hätte ihn trotzdem früher gebracht. Also es ist halt, oder halt mach halt eine Folge weniger oder zwei. Das wäre, glaube ich, der Serie hätte das, glaube ich, ganz gut getan. Aber das war so der Moment in der Kanalisation, wo du ja dann auch da hast du ja auch diesen tragischen Moment mit Leroy und seinen Kameraden, der mir auch, also obwohl ich den jetzt eigentlich so als Zeitcharakter gar nicht mal so interessant fand, aber das hat mir schon sehr leid getan. In dem Moment dachte ich, oh nee, jetzt, also, aber wahrscheinlich ist er auch extra dafür in Stellung gebracht worden, dass das so endet. Und da habe ich mir so gedacht, jetzt geht's richtig los, jetzt wird's wirklich richtig spannend. Und ich meine, das ist ja dann auch irgendwie so der Punkt in der Serie, wo es halt auch immer mehr, also wo Pennywise Macht ja immer größer wird, ne, wo er immer mehr Leute mit ihren Ängsten konfrontiert und du siehst immer mehr, was so ein bisschen abstrakt dann wird und so und dachte, ah, jetzt hat mich die Serie so ein bisschen, ne? Also, und da sind wir jetzt wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, hätte ich die, glaube ich, wöchentlich geguckt, hätte ich, glaube ich, nach Folge 2 abgebrochen. Hätte gesagt, ja, okay, wenn ihr nicht zur Potte kommt, dann lasst es lieber. Also, ja.
Ja, hier gehe ich voll und ganz mit. Ich muss auch sagen, also die Kanalisationssachen fand ich auch eigentlich auch in den Filmen immer schon spannend, wenn das gebracht wurde. Gerade dieses dunkle, kalte Setting, wie gesagt, in diesen Kanalisationsrohren, das hat immer schon was für sich. Und gerade auch dieses dunkle Wasser, du weißt nie, was das schlummert, was das vergreift. Das hat schon immer was Mystisches. Das fand ich irgendwie immer schon ganz gut, muss ich mal dazu sagen. Und natürlich, das wurde ja auch schon in den S-Filmen gesagt, dass die Kanalisation natürlich an diesem Brunnenhaus in dieser Neighborhood Street 29,
ja,
da,
stimmt,
wo das Haus steht von,
ja, das sehen wir ja auch,
Pennywise sozusagen, oder sein, an den der ja angelehnt ist, das finde ich ja auch mal toll, dass wir das erfahren.
Das fand ich auch, ja. Ich sag, da sind wir wieder so bei dem Punkt, das ist so ein Rückblick, okay, da kommt das her, jetzt, da hat man so ein bisschen mehr, fand ich auch vom Skarsgård gut, weil er ja dann auch ein bisschen anders nochmal spielen muss, als nur als Pennywise, das fand ich echt gut gemacht. Auch wie er überhaupt gestaltet war, also es ist ja eigentlich ein sehr attraktiver Mann und da haben sie es ja aber schon ganz schön entstellt.
Voll und ganz, also ich muss auch sagen, diese Szene, wo er dann halt noch als Pennywise, der lachende Clown, also wirklich der echte, ohne ihn böse zu sein, dann auch diesen Zirkus austritt und dann auch so tanzt und dann die Kinder beglücken will, aber die einfach auch böse zu ihm sind und dann so auf die Bühne steigen und sich über ihn lustig machen und alles. Mhm. Da kriegt man schon fast so ein bisschen Mitleid mit ihm.
Ja, voll. Auf jeden Fall.
Das fand ich halt auch immer spannend, wenn man das so umdreht, dass man einen Antagonisten irgendwo dann auch so eine Gefühle zuspricht. Und ja, das hatten sie auf jeden Fall gut gemacht. Und vor allen Dingen auch, muss ich sagen, die Verstrickung von ihm beziehungsweise diesem Vater mit wer da noch so mit drin hängt und welcher Bezug es dann vielleicht bis hin zu der Lucy gibt. Ja. Oder Lilly,
ist ja nicht, ja. Ja, stimmt. Ja, das haben sie schon wirklich gut gemacht. Also überhaupt alles, was. Ich sage ja, alles, was so die Erklärsachen sind, das ist wirklich richtig, richtig gut. Also sie springen ja dann an einer auch nochmal weiter, also 1908 sind wir ja dann auch. Also ich sage, ich finde das alles übelst interessant. Also das ist, hätte ich mir eigentlich nochmal viel mehr Notizen machen müssen, was das angeht, aber. Da wird halt auch wirklich ein bisschen mehr die Figur beleuchtet, wo kommt er her, was ist da passiert und so weiter und so fort. Das ist halt wirklich der viel, viel interessantere Part als alles andere. Ich meine, ab Folge 5 ist es dann schon so, dass sich natürlich dann auch der Konflikt innerhalb so mit dieser auch Kindesgruppe, du merkst halt so ein bisschen, okay, jetzt bauen sie auf. Das wird irgendwo auf irgendwas hinführen, auf das Finale und das kann man jetzt auch für mich schon sagen, also Folge 8 ist wirklich großartig, es ist wirklich fantastisch gemacht, wie ich finde, also hätte ich die Serie letztes Jahr schon komplett gesehen, hätte ich das Finale zumindest als eines der besten Staffelfinalen genannt, also ich fand das wirklich richtig, richtig stark, in allen Belangen, also sowohl von den Kinderdarstellern als auch von den Erwachsenen, weil da halt wirklich alles kulminiert, also da kommt alles zusammen und du hast so viele Charaktere, die auf einmal aufeinandertreffen. Und das ist ja auch, haben wir wieder die Parallele auch zu Stranger Things, das sind ja dann auch so die Momente, wo irgendwie alles richtig, richtig gut funktioniert halt. Und das haben sie hier wirklich gut geschafft. Also das war schon richtig stark.
Also ja, ich gebe dir soweit, dass ich das Finale auch richtig, richtig stark fand und schon lange nicht mehr so ein gutes Finale gesehen habe. Ich muss aber fast sagen, mich hat sogar fast die Folge 7 noch ein bisschen mehr emotional gecatcht, weil mit diesem Brand, der dann da in diesem Club ausbricht und gerade mit dem Verlust, der dann noch damit einhergeht und wie sie das auch gemacht haben mit den Flammen und wie dann Pennywise auch inmitten dann danach so sitzt und trotzdem immer ein Bezug dazu ist, fand ich einfach von der Tragik her, fand ich das einfach extrem stark. Und bei Folge 8, ich gehe voll mit, dieses Zusammentreffen aller Charaktere fand ich stark, aber immer dieses Militär, das Militär war mir schon fast auf diesem Eisfluss da schon wieder fast so präsent, muss ich sagen, obwohl ich sagen muss, wie es dann auch danach weitererzählt wurde, wie es dann ausgegangen ist, wie gesagt, die Lösung des Ganzen war und Pennywise dann wieder eingesperrt wurde und auch diese ganze Schlussszene dann in dieser Psychiatrie dann auch nochmal, der kleine Sidekick dann am Ende, was nochmal so einen kleinen Wink wieder auf die Filme gibt, das fand ich dann natürlich richtig, richtig schön und gut gelöst und einfach ein runder Abschluss, gerade weil wir ja hier sagen müssen, wenn die nächste Staffel ja dann davor spielen, das ist gerade ja wichtig zu sagen, dass das Ende ja immer bündig sein muss.
Ja, definitiv. Vor allem ist es ja dann auch so, dass du dann auch keine Charaktere großartig aus der jetzigen Staffel sehen wirst. Also zumindest keine von den Kinderdarstellern, weil die ja einfach dann noch gar nicht existieren. Und deswegen, ja, also ich glaube, das kann man auch schon so sagen, dass die 7. Folge einen schon, ich habe es ja auch mit Richs Ableben so ein bisschen gesagt, die hat einen so ein bisschen emotional gebrochen. Und das die 8. Folge, also die Finalfolge, ist dann halt einfach so, okay, wir machen jetzt wirklich ein grandioses Finale, wo viele Action-Sachen drin sind, wo viel passiert. Und ich meine, das Meme ist ja auch irgendwie durch Social Media gegangen, wie der Junge, der durch den Nebel rennt und Pennywise den Stinkefinger zeigt. Aber das fand ich halt auch mit einem geilen Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also überhaupt wie sie das auch dann so inszeniert haben, weil man muss halt dann auch sagen, diese Splitter, die sind ja um Derry quasi verteilt und die halten quasi Pennywise im Zaum. Und das fand ich schon ganz stark.
Wie so ein Käfig, genau. Wie so ein Gefängnis, ja.
Das fand ich schon gerade so auch in dieser Szene mit Lilly, als sie dann eigentlich kurz davor ist, von Pennywise gefressen zu werden und halt vor ihr halt dieser Splitter liegt und mit einmal Pennywise total so vereist, ne, als wenn er da und kann nichts mehr machen halt. Also war wirklich grandios gemacht. Also da ist sie für mich auch nochmal als Charakter ein bisschen stärker geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich dachte sie so am Anfang so ein bisschen, weil sie ja immer so auch eine irgendwo tragische Figur war, ne, weil sie immer irgendwie, auch wo sie Marge da helfen will, wo sie da die Augen abschneiden möchte, dachte ich,
Oh, mit den Insektenaugen, das war ja auch ein krasses Ding, ja, das stimmt.
Ja, das war schon wirklich nicht ohne. Und jedes Mal hat sie irgendwie, ne, weil sie eh schon so den Status weg hat, ja, das ist die Verrückte bei uns auf der Schule und da muss sie immer so ein bisschen, ne, aufpassen und dann irgendwie kommt sie immer irgendwie in Situationen, wo sie dann doch wieder, ja, du musst wieder in die Psychiatrie oder wie auch immer, geh in Therapie. Und also da hat sie für mich auch nochmal so ein bisschen an Stärke gewonnen. Also das hat für mich auch nochmal was gemacht. Gerade auch im Hinblick dessen, was passiert, wenn du diesen Splitter längere Zeit behältst, dass du halt auch, und das finde ich, haben sie wirklich richtig gut hingekriegt, dass du so nuancemäßig immer irgendwie ein bisschen bösartiger wirst oder extremer wirst in deinen Ansichten. Also das haben sie wirklich gut rübergebracht.
Das hat mich sehr irgendwie an den Ring von Herr der Ringe erinnert. Wenn Frodo den lange trägt, hat man ja gemerkt, dass es ja immer seine Persönlichkeit und sein Gewissen ja immer schwerer fällt, ihn zu tragen und irgendwann immer mehr verändert ins Düstere. Und das fand ich hier auch interessant, dass es hier auch so ein bisschen mehr, wenn du lange diesen Splitter bei dir trägst, immer mehr, sagen wir mal, dich verändert oder beeinflusst. So, das fand man auf jeden Fall gut gemacht. Aber da sind wir wieder, wenn du sagst, letzte Folge, was natürlich auch eine gute Analogie war, wieder zu anderen Stephen King-Projekten, Nebel in der ganzen Stadt verteilt. Du siehst dich weit, ist wieder an Mist, der Nebel, auch eine tolle Anspielung gewesen, ja.
Ja, ich meine, das haben sie ja wirklich zuhauf. Ne? Also gerade auch, wenn man auch innerhalb des S-Kosmos, wenn man es denn so nennen möchte, ne, da werden ja viele Name-Dropping, manchmal muss man drüber nachdenken, okay, wer war das jetzt? Aber mit Henlin gibt es ja auch dann im ersten S-Film. Also du merkst schon so die Bezüge, okay, wir haben hier immer 27 Jahre dazwischen und das ist halt dann die nächste Generation oder das war die Generation davor. Und du merkst halt auch immer, okay, irgendwie konzentriert sich das auch bei vielen Charakteren, weil die vielleicht auch in Derry wohnen geblieben sind, dann so, okay, das ist halt so eine Familientragik, das zieht sich halt über Generationen hinweg, dieses Unglück, sage ich jetzt mal. Und das haben sie halt schon wirklich gut. Manchmal muss man aufpassen, weil es auch so schnell geht, sage ich jetzt mal. Aber das war schon echt gut gemacht. Also, und das wird ja vor allem auch von Pennywise selber ja sogar gegenüber Mabel erklärt, dass für ihn die Zeit im Prinzip alles das Gleiche ist. Ne? Also gestern, heute und morgen ist für ihn alles dasselbe. Mhm. Und das fand, also mit Zeitreisen hat man mich ja sowieso immer so ein bisschen, ne? Oder Zeitreisen, Anführungszeichen. Aber da dachte ich, das wird aber spannend. Also wenn sie so einen Faktor jetzt auch noch mit reinbringen, ne, weil er dann irgendwie sagt, ja, dein Kind und so weiter, was ja dann auch eine Anspielung auf den ersten S-Film ist. Also dachte ich, das ist gut, dass sie das Thema auch noch reinbringen. Das finde ich schon stark.
Ja, also gebe ich dir voll und ganz recht. Es ist ja auch wirklich so, muss ja dazu sagen, Pennywise schläft ja oder es schläft ja dann wieder 27 Jahre. Zumal dann die Zeit bei ihnen dazwischen ja auch relativ unrelevant ist. Und dann zu sagen, egal wann er wieder aufwacht, dass es ja für ihn im Prinzip ja auch ein ähnliches Spiel ist. Er versucht ja immer wieder, gerade also Menschen und besondere Kinder in seinen Bann zu ziehen und dann zu sagen, zu essen. Er sagt ja auch, das finde ich ja auch spannend, er sagt ja auch eigentlich, er ist ein Weltenverschlinger. Er möchte ja eigentlich auch mehr als nur Derry, aber ist ja halt durch diese Splitter dort gefangen.
Ja.
Fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Und ich finde auch, da bietet es gerade noch mal viel mehr Stoff auch noch für eine mögliche zweite oder dritte Staffel.
Ja, definitiv. Obwohl ich mich natürlich dann schon inhaltlich frage, also da musst du natürlich auch ein bisschen was anders machen. Du kannst ja jetzt nicht jede Staffel irgendwie wieder Kinder und wieder irgend noch was an. Also ich meine, dass Kinder eine Rolle spielen, ist schon irgendwo klar. Aber zumindest so eine Story um die Kinder, okay, wir jagen dann Pennywise und so weiter und so fort. Da musst du dir halt auch einen Kniff einfallen lassen, sage ich jetzt mal, dass sich das zumindest mal ein bisschen abändert. Ich meine, spätestens wenn sie 1918, müssten sie es ja sowieso komplett anders machen, weil das ist ja dann alles noch so der Beginn von dem Ganzen. Also, ne, wo vielleicht dann auch Pennywise erste Versuche sind, das überhaupt zu machen, was er da tut. Ne, also, wo er vielleicht auch mal failed oder sowas, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber also das wird auch spannend inhaltlich, wo sie da hingehen wollen.
Also 2008 wäre dann sozusagen die dritte Staffel, da war ja auf jeden Fall, das hat ja der Junge im ersten S-Film ja auch rausgesucht, dass dort ja diese Eisenminenexplosion war. Da war ja damals, große Minen und da gab es ja diese große Explosion. Da wurde ja auch dann in seiner Aufzählung gesagt, dass 1962 die Blackspot-Morde waren, die wir ja jetzt in der Staffel gesehen haben.
Richtig.
Übrigens haben die ja auch eine Analogie auf unser echtes Leben gehabt. Es gab Anfang der 60er Jahre wirklich vermehrt, auch durch Ku Klux Klan befördert und so,
ja, ja,
in den USA in einigen Städten dann so Brände, wo besonders Einrichtungen, wo sich viele afroamerikanische Menschen aufhielten, in Brand gesetzt wurden. Also die gab es wirklich, auch unter einem ähnlichen Namen wurden die so betitelt. Daher hat man dann auch eine gute Referenz wieder auch zum echten USA. Und ja, gab es auch in den 30ern, also 35 wäre ja dann Staffel 2, da gab es auch irgendwie so einen Gangmord. Also hat er auch was gesagt. Ich habe jetzt aber schon die ganze Zeit hier nebenbei meine Aufzeichnung geguckt, ob ich es irgendwo finde. Ich hab's, weiß nicht, wo ich es hingeschrieben habe. Da gab es auch mal irgendwie so eine Ansammlung an Morden auf jeden Fall, die sich da auf jeden Fall anbieten. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Würde ja noch so kurz vor Zweiter Weltkrieg spielen?
Weiß ich nicht. Stimmt, ja. Ja, ja, deswegen, also es ist auf jeden Fall interessant, wo sie da inhaltlich dann noch hingehen wollen in den Nachfolgestaffeln. Ja. Also ich glaube, die zweite ist ja bestellt, ne? Also ja, die soll ja auch kommen, definitiv, ne? Gut, dritte wird dann wahrscheinlich vom Erfolg abhängen, vermute ich mal ganz stark.
Also ich habe ein Interview gelesen mit dem Andre Muschietti, dass der halt eigentlich das als Trilogie, als drei Staffeln angelegt hat, dass er das sich so vornimmt. Ja, hängt ja halt auch mal ein bisschen von HBO ab, aber ich kann es mir schon so vorstellen, dass er das so umsetzen kann. Ich finde es ja auch gut, dass er ja auch schon die kreative Hand hinter den S-Filmen war.
Ja.
Dass das so aus einer Feder kommt, finde ich ja gut. Und ja, wenn das so kommt, würde ich auf jeden Fall reinschauen.
Ja, definitiv. Also, aber ich finde halt, sie sollten sich dann halt mehr noch auf Pennywise selber konzentrieren. Also nicht, ich meine, ich kann immer verstehen, man will noch ein bisschen Futter nebenbei reinbringen oder sowas. Aber ich meine, das kann man auch machen, aber dann lass das vielleicht so am Rande mitlaufen, dass das immer mal eine Rolle spielt oder so oder im Hintergrund. Aber konzentrier dich mehr auf die Figur. Ich meine, wie gesagt, theoretisch müssten sie es ja auch ein bisschen intensivieren, weil wir ja jetzt mit den zwei Filmen und der ersten Staffel jetzt ja im Prinzip Pennywise, wie er handelt, gerade auch durch die Geschichte der indigenen Völker, da kriegen wir ja einen sehr, sehr ausführlichen Rückblick. Also, und die wissen ja dann, also die machen ja so richtig Statistiken, ja, wie viel Opfer haben wir? So und so viele Kinder, so und so viele Erwachsene. Da dachte ich, ja, okay, ja, das sind ein bisschen viele, aber ja, gut. Wir sehen uns dann in 27 Jahren wieder. deswegen, ich finde, man sollte sich halt ein bisschen mehr auf das Mysterium konzentrieren. Und da wäre ich auch dafür, eher die Folgen ein bisschen runterzunehmen. Mach lieber nur 6 Folgen. Dafür sind die ein bisschen temporeicher inszeniert, als wenn du so einen langsam trägen Aufbau hast. Das ist schon...
Das finde ich ja übrigens sowieso ein bisschen spannend. Ich hatte ja vorher auch schon ein bisschen zur Recherche, ohne Werbung zu machen, ja auch so Virus und Geek und andere Magazine gelesen. Und die kamen ja schon weit noch vor der Serie raus. Also die kamen so im Herbst letzten Jahres raus, die Hefte. Und da stand zum Beispiel noch drin, dass es eigentlich mal geplant war, eine Miniserie mit 6 Folgen. Also ich weiß nicht, warum oder wie sie das gemacht haben, aber darum sie jetzt auf 8 hochgegangen sind. Keine Ahnung, vielleicht um das besser zu strecken über die Wochen, weiß ich nicht. Aber ja,
an sich war das erklärt dann natürlich einiges, ja. Ja, das ist, vielleicht musste sich der Macher dann auch irgendwas ausdenken, um das irgendwie zu füllen. Aber ich finde halt immer, wenn es halt so bewusst das Tempo rausgenommen wird, das finde ich halt immer ein bisschen schwierig. Wenn es die Geschichte hergibt oder es eh eine ruhig erzählte Geschichte ist, okay. Aber wenn dein Hauptprotagonist, um den es sich in der Serie dreht, erst in Folge 5 auftaucht in Gänze, das ist halt einfach zu wenig und zu spät. Also das ist, dann lassen wenigstens in Folge 3 oder Ende Folge 2 so ganz kurz auftauchen, aber das ist halt einfach zu ruhig. Also wie gesagt, das Finale reißt für mich dann schon ein bisschen aus, auch gerade mit den Kids, wo die dann auch so im Nachgang dann sagen, ja, habt ihr diese Hände gespürt? Also das fand ich auch nochmal schön, so eine Referenz an das Ganze und so. Also das war wirklich auch, das ging auch wirklich wieder so ein bisschen ans Herz. Und da hat er auch, finde ich, da hat auch so diese Kids-Gruppe so die am ehesten noch diese Vibes aus dem ersten S-Film, sag ich mal, weil die dann irgendwie richtig gefestigt miteinander waren. Und ich fand das halt einfach auch inszenatorisch in dem Moment, als sie dann so diesen Splitter haben und wollen die da unter diesen Baum und du siehst halt im Hintergrund, wie S dann so, er hat da dann, glaube ich, so Flügel oder sich so wachsen lassen und kommt dann so angeflogen. Und das ist wirklich so, ja, es ist natürlich überdramatisiert, klar, keine Frage, ne? Und so in dem Moment, wo sie den Splitter rein und dann tut es ja dieses helle Licht auf und er wird dann weggezogen. Also das fand ich schon richtig gut. Also.
Ja, also genau so, wie du sagtest. Das ist natürlich am Ende jetzt ein bisschen Hollywood-esk, so ein bisschen überdramatisiert war und dann jede Sekunde gefühlt dann nochmal gezeigt wurde. Klar, aber das gebe ich der Serie auch, weil, wie gesagt, es sich zum Ende hin auf jeden Fall zuspitzt. mir dann die Charaktere am Ende gefallen haben und die Dramaturgie das hergibt. Und von daher, ja, fand ich auf jeden Fall, wie wir schon gesagt haben, ein sehr, sehr gelungenes Ende. Und es ergibt dann zumindest mehr Sinn und es klärt vielleicht auch die eine oder andere Frage, die wir bei den Filmen hatten, ja.
Ja, definitiv. Und das Szenenbild fand ich halt auch super, wie er da mit der Kutsche vorne wegfährt. Oh, ja. Und diese Kinder schweben so alle hinter ihm her. Da dachte ich, okay, krass, ne? Fand das schon so in der Schule richtig geil, wie er dann so, also du hörst ja so ein bisschen auch in der Stimme, ja, die Oberstufe, die kann nach Hause gehen, aber alle anderen, die kommen in die Aula. Ne? Da habe ich also gedacht, okay, pfiffig, ne? Also, was ich halt auch Andre Muschietti gebe, also es hat er sehr vereinzelt zwar, aber halt auch immer so ein bisschen Humor bringt er ja dann trotzdem noch mit rein. Also ich fand allein so die Szene in der letzten Folge mit den drei Mädchen oder mit den drei Kids, als sie dann Pennywise verfolgen wollen hier und die saßen, die waren ja alle drei auf einem Fahrrad und erst hat es noch ganz gut funktioniert, halt still und so. Und dann sehen sie ja so einen Milchwagen und die Kamera dreht sich dann so Richtung Tür, dann siehst du dann den Milchlieferanten so halb blutüberströmt liegen. Und die Kamera schwenkt wieder so zurück, die Kids gucken rüber. Ah, wir nehmen den. Dann nehmen wir den Milchwagen los. Ah, fand ich auch einen schönen Moment. Da musste ich aber kurz lachen hier. Das war gut gemacht.
Ja, klar. Gerade auch diese Kills am Rande, die sind einfach so nur, also die gar keine größere Bedeutung hatten, aber dann einfach so stattfinden, fand ich dann, es hat gut reingepasst. Und ja, vor allem auch dann, wie die versuchen, mit diesem Milchwagen da wegzufahren und so. Gerade diese Kinder, das hat es schon immer so einen Witz dabei, das stimmt. Da hat er extra drauf geachtet, öfter so eine Momente mit reinzubringen.
Ja, es lockert auf, ohne jetzt das Gesehene ins Lächerliche zu ziehen oder so, ne? Es ist halt mal in der Horrorserie auch ein schöner. Ich meine, es gibt ja auch viele Horrorfilme, die auch auf darauf setzen, dass ein bisschen Komik drin ist. Aber es passt halt gut reingepasst. Also, ich meine, das muss ich halt wirklich sagen. Also, wenn so dieser schnöde Erklärteil oder Militärteil so ein bisschen auserzählt ist und das kommt alles so ins Rollen, in Gänze hatte ich dann schon so, wie gesagt, spätestens ab Folge 5 meinen Spaß mit der Serie. Also da war ich dann auch voll dabei. Also da habe ich auch richtig gemerkt, so bei den ersten 4 Folgen sehr oft so das Handy noch mal so nebenbei in der Hand gehabt. Aber so ab Folge 5 war ich dann schon mit dabei. Obwohl die Folgen ja auch eine gewisse Länge haben. Also man muss sich ja ein bisschen drauf einlassen. Ein Ticken kürzer hätte, glaube ich, auch geholfen.
Na, man hätte ja so 40 bis 45 Minuten machen können, weil ich habe gesehen, die sind jetzt alle zwischen 50 und 60 Minuten. Da überall so eine Viertelstunde vielleicht kürzen, hätte es vielleicht auch schon in mehr Würze reingebracht. Ja, aber wie gesagt, das ist nun mal so. Und am Ende hat es uns ja wenigstens dann doch irgendwo noch gecatcht und uns wenigstens dazu bewegt, dass wir, glaube ich, beide sagen würden, wir würden bei der zweiten Staffel dabei sein.
Definitiv. Also ich meine, wie gesagt, ist ja eh schon in Produktion. Also wird die auch mit Sicherheit wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr kommen, gehe ich mal stark davon aus. Vielleicht sogar Ende diesen Jahr auch schon, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, also mich würde es auf jeden Fall interessieren, aber dann halt, wie gesagt, mehr Fokus auf es selber und nicht so viel Handlungsstränge nebenbei.
Das würde ich ja auch mal spannend finden. Man könnte ja zum Beispiel so machen, dass man viel mehr aus der Perspektive von S das zeigt. Dass man viel mehr aus der Perspektive des Killers viel mehr mitgeht, hinter ihm zeigt. Das wäre nochmal was ganz anderes und so Derry und die Kinder so ein bisschen mehr als Nebendarsteller nimmt. Das würde ich vielleicht mal interessant finden.
Ja.
Weißt du, ich meine, viel mehr, wie er so in dem Haus agiert oder viel mehr aus seiner
Perspektive. Ja, genau, wie er so, also wir wollen jetzt nicht sehen, was er sich zum Frühstück macht, aber
ne, nee, aber du weißt, was ich meine.
Wie das Leben so für ihn aus seiner, naja, es wäre ja einfach mal so interessant zu sehen, okay, wenn er gegessen hat und der Zyklus endet und er kommt dann wieder, wie ist das für ihn, wenn er auf einmal, was weiß ich, die Augen schließt, wieder aufmacht, weil um ihn herum, das kann sich, ich meine, gut, die Kanalisation wird sich höchstwahrscheinlich nicht großartig ändern, wo er da ist, aber wie ist das denn für ihn, wenn er auf einmal in eine modernere Welt oder, wenn wir jetzt auf die Staffel bezogen, dann ne, eine andere Zeit halt einfach kommt, weil die Gesellschaft oder das Generelle hat sich ja dann verändert. Wie ist das denn für ihn? Ist das ihm egal oder passt er sich da einfach drauf an? Oder es wäre ja auch mal interessant zu wissen. Ne? Also deswegen, da gibt es schon genug Punkte, wo man auf jeden Fall noch mehr erzählen könnte. Aber wie gesagt, das muss dann alles ein bisschen zackiger kommen. Das ist halt, darf halt nicht zu sehr lang gezogen werden. Und ich fand auch so dieses Schlussbild dann in der Psychiatrie, wo man ja dann Beverly nochmal sieht, ne? Also ist ja dann so Bezug quasi auf den ersten S-Film, fand ich auch gut. Da ich auch kurz überlegt, haben sie das neu gedreht oder haben sie das aus dem Film rausgenommen? Aber da war ich mir unsicher. Also ich glaube aber, das haben sie aus dem Film rausgenommen, aus irgendeiner Szene. Könnte ich mir gut vorstellen. Weil ich glaube, mittlerweile ist sie auch ein bisschen älter geworden. Weil ich finde, das hat man schon bei S-Teil 2 gesehen, da war ja auch schon so ein Zeitsprung drin, da sahen die Kids auch schon ein bisschen anders aus.
Das ist ja immer bei Kinderdarstellern.
Ja.
Da reichen ja schon ein, zwei Jahre aus und die wachsen halt extrem, dass es dann schon wieder komisch wird, wenn man dann sagt, das schließt von der Story her direkt daran an.
Ja, auf jeden Fall. Also, was würdest du, oder ich meine, du hast ja wahrscheinlich eh schon für dich auch in deinem Podcast eine Bewertung abgegeben, aber was würdest du Welcome to Derry Staffel 1 geben?
Also von deiner 1 bis 5 Bewertung würde ich so eine 3,5 geben, glaube ich, ja.
Okay. Ja, da würde ich einen Ticken drunter gehen. Ich würde bei 3 bleiben, weil ich da noch ein bisschen Potenzial sehe, das vielleicht noch auszuarbeiten. Aber ich bin trotzdem wirklich sehr, sehr gespannt damit, was sie vielleicht jetzt noch mit den nächsten Staffeln halt machen. Also wo da die Geschichte noch hingeht, was sie da erzählen wollen. Also ob sie da auch wieder Rückbezüge zu Personen machen wollen, die jetzt dann. Oder machen sie vielleicht auch mal einen Zeitsprung? Also innerhalb, also für Pennywise selber, dass der auf einmal so im Jahr 20 oder 88 ist. Also, dass er halt auch zwischen diesen Zyklen dann mal hin und her springt.
Ja.
Also, fände ich zumindest für die Dynamik ganz, ganz interessant, wenn man das mal so machen würde.
Ne, ja, einfach eine andere Perspektive reinbringen, auf jeden Fall. Ich muss auch noch jetzt abschließend dazu sagen, ich habe bei mir im Podcast, habe ich den, glaube ich, sogar eine 8 von 10, also eine 4 Sterne gegeben. Oh, okay. Ich habe aber jetzt im Nachhinein, weil ich jetzt ja, wie gesagt, jetzt nochmal hier für den Podcast den ersten S nochmal geschaut habe, da ist er für mich, wie gesagt, dadurch, dass du ja so einen langen Aufbau hast und der beim ersten Film noch nicht so war, ist er für mich ein bisschen halt gesunken, deswegen halt diese 3,5.
Okay.
Aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, wenn sie es, wie wir schon gesagt haben, aus einer neuen Perspektive, mit neuen Ideen reinbringen und dann nicht 4 Folgen für den Aufbau nehmen, dann freue ich mich richtig, wenn dann nächstes Jahr dann die 2. Staffel kommt, ja.
Ja, vor allem, wenn man halt auch sagen, dieses Militärding, das ist halt auch irgendwie so durch, das hast du schon in so vielen anderen Sachen, ich meine, auch wieder parallele Stranger Things, auch nicht anders, Militär will auch diese Kräfte als Waffe benutzen, irgendwie. Ist das so ein Kink für das US-Militär? Alles, was wir nicht wissen oder nicht kennen, das müssen wir als Waffe nutzen.
Na, vor allem das nochmal abschließend zu sagen, die wissen ja nicht mal richtig, was S ist. Und dann zu sagen, ja, das können wir schon irgendwie als Waffe nehmen. Die wissen ja nicht mal, wie es aussieht,
eigentlich auch gar
was
keinen es Sinn. Macht.
Also ja, das ist.
Das habe ich mir auch so gedacht, wo der Colonel sich dann so in der letzten Folge dann auch vor diesen eingefrorenen Pennywise stellt. Und ja, und der dann so, ja, du kannst gehen und alles. Was hat er denn erwartet? Du kriegst dort mit, dass dort Menschen verschwinden, dass dort Kinder verschwinden oder tot aufgefunden werden. Und was hast du denn jetzt gedacht, was mit dir passiert? Also, da habe ich mir so gedacht, das macht von und hinten alles keinen Sinn. Also zu optimistisch an die ganze Sache rangegangen.
Ja, aber wie gesagt, ich kann auf jeden Fall für jeden, der die S-Filme schon super fand, ich glaube, für den ist das hier auf jeden Fall eine Empfehlung, dass man da trotzdem reingucken kann und eine schöne Zeit hat. Gerade jetzt, wo es halt komplett bei HBO Max verfügbar ist. Und ja, also ich bin einfach allgemein, glaube ich, ein großer Fan. Ich mag Pennywise an sich so als Figur, als Killer so. Da gibt's andere, die mich weniger interessieren. Und
wer zum Beispiel?
Boah, das ist natürlich. Also ich muss sagen,
habe ich einen wunden Punkt gedrückt.
Ja, also ich meine, dann mache ich mir jetzt vielleicht eher jetzt Feinde.
Also ich muss wenn du es nicht sagen willst, kannst
doch,
du.
Doch, doch, ja, klar, hallo. Also ich sag's schon. Also das ist so. Ich finde zum Beispiel vielleicht, weil es keine neuere Umsetzung mehr gab, vielleicht jetzt Ende des Jahres mit der Crystal Lake Serie. Aber ich finde zum Beispiel Jason, weil er ja auch zum Beispiel nicht immer der krasse Killer war und da auch eine Vorgeschichte mit der Mutter gab und so, dass es da vielleicht finde ich vielleicht nicht ganz so gut wie zum Beispiel.
Ja, aber da stehst du glaube ich aber auch nicht allein da mit der Meinung. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, also für mich ist Freddy Krueger und Jason Voorhees, das sind schon so, die fallen halt so ein bisschen runter, weil halt auch andere, muss man auch fairerweise sagen, natürlich immer so ein bisschen mehr, vielleicht auch die neueren Verfilmungen bekommen haben und so, halt einfach auch ein bisschen präsenter sind. Und gerade auch bei diesen Nightmare on Elm Street Reihe, wo ja auch in dem ersten S-Teil eine schöne Referenz ist, steht ja oben als Kinowerbung,
ja, Kinowerbung dran.
Ja, ja. Die fallen für mich auch immer so ein bisschen nach hinten runter, gerade weil dann halt auch, die haben ja auch da viele Teile bekommen und die letzten oder viele davon sind dann halt auch einfach schlecht.
Das ja, halt einfach also so. Da, ich glaube, wenn es da einen richtigen Regisseur gibt, ein richtig gutes Studio, was da mal Geld reinschießen würde, so ein Neuauflage oder irgendwie was komplett neu inszeniertes von Freddy vs. Jason oder irgendwie einen von den beiden, das könnte ich mir in der heutigen Zeit, mit heutigen Produktionsmitteln, mit heutigen Effektstatus, könnte ich mir das mal gut vorstellen. Wie gesagt, vielleicht sehen wir es dann Ende des Jahres in der Crystal Lake-Serie, die ja dann ein Prequel zu den Jason-Filmen ist. Mal gucken.
Ja, soll ja bei Amazon, glaube ich, kommen, ne?
Also, ja, Ende des Jahres, im November dieses Jahr.
Und Carrie kommt ja auch noch. Ich glaube, die kommt ja sogar schon innerhalb des Jahres. Kommt, glaube ich, im Sommer, wenn mich nicht alles täuscht. Da hat man ja schon so ein erstes Cover gesehen. Also, ja, aber wie gesagt, also da bin ich bei dir. Also das sind für mich auch so Figuren, die fallen so ein bisschen runter. Nicht, dass die schlecht sind oder so. Und gerade so auch die ersten Filme von denen sind auch schon richtig gut. Aber das gerade wenn das halt, weil das halt auch sehr, ja, dann verwaschen worden ist, sage ich jetzt mal hinten raus, ne? Weil ich kann mich noch erinnern, das waren oft so Filme, die du dann irgendwie samstags, wenn ich feiern war, so bist du irgendwie um 1-2 Uhr nach Hause gekommen und hast dann irgendeinen Fernseher sein. Meistens war es, glaube ich, ohne Werbung zu sagen, ProSieben oder irgendwie, ja, hast das angemacht und da kam das halt so, was weiß ich, Freddy vs. Jason 5. Und dann hast du den halt noch so im Halbdelirium geguckt. Und ja, wie gesagt, und die anderen Sachen, die sind ja dann schon sehr, sehr viel präsenter, ne? Wie Ghostface. Ist ja auch eher so popkulturell noch ein bisschen weiter verbreitet, sage ich jetzt mal, als jetzt diese Figuren. Ne?
Ja, ich hätte aber am Ende auch noch eine Frage, weil wir jetzt viel auch Stephen King erwähnt haben. Was ist denn für dich persönlich so dein bis jetzt bestverfilmter oder Lieblings-Stephen King-Stoff von den Büchern so?
Der jetzt auf die muss ich ganz ehrlich sagen, wurde. Also was mir zumindest in Erinnerung geblieben ist, wo ich damals auch war, halt wirklich der Nebel. Also das war schon, also vor allem dann halt auch mit der Auflösung, hat mich schon beeindruckt. Also das ist schon, bei Stephen King ist halt auch immer so ein bisschen, es ist immer so die Waage. Ich meine, vergangenes Jahr, wir haben es ja auch schon erwähnt, da gab es ja auch schon einiges, was neu rauskam.
Mit Running Man und The Long Walk und so.
Ja. Genau, also ich meine, das Interessante bei ihm finde ich schon, dass er eine sehr, sehr breite Palette hat an Stoffen. Also wenn man so guckt, hier The Long Walk und jetzt zum Beispiel S, das sind ja tonal komplett unterschiedliche Filme. Gut, ich würde jetzt The Long Walk auch nicht als Horrorfilm per se bezeichnen. Eher so als Thriller mit Horrorelementen, ja, vielleicht, oder Horrormomenten, wenn man so möchte. Aber der Nebel ist mir schon so im Gedächtnis geblieben. Aber welcher ist denn für dich?
Also der Nebel wäre bei mir auf jeden Fall in den Top 3 auch, aber ich glaube auf Platz 1 wäre für mich, obwohl es sogar ein etwas älterer Film ist, ich glaube Shining ist für mich schon, ich finde ihn sogar besser als Dr. Sleep. Also es gab ja nochmal sozusagen wie eine fast Fortsetzung in Anführungsstrichen. Die fand ich dann nicht mehr so stark. Ich fand Shining ja, glaube ich, wirklich noch, weil das auch so viele Memes und so viele popkulturelle Sachen produziert hat. Sei es die Zwillinge, sei es dieses ganze Setting in dem Hotel. Da gibt es auf jeden Fall einige Sachen, wo ich sage, ja, die bleiben mir in Erinnerung. Und weil du sagst, der Nebel, möchte ich natürlich auch sagen, wir meinen natürlich beide, glaube ich, den Film von 2007 oder 2008. Und
nicht ja, natürlich.
Grauenhafte Netflix-Serie, die es dann mal gab. Also.
Ja, die war nix. Nee, das stimmt. Das stimmt. Also ich sage ja, umso mehr freue ich mich eigentlich auch auf die Carrie-Umsetzung, weil da ja auch Mike Flanagan dran sitzt. Und das ist ja, ich glaube, irgendwie wird ihm ja hinterher gerufen, der soll endlich mal der dunkle Turm machen, aber irgendwie macht er alles andere außer der dunkle Turm. Aber ich bin schon, weil ich finde ihn halt auch als Macher echt gut. Also das ist schon echt ein guter. Also der hat eigentlich für mich kaum einen Film oder eine Serie gemacht, wo ich gesagt, das war jetzt gar nichts oder sowas.
Wir können ja mal kurz dazu sagen, der hat ja jetzt gerade viele Serien auch in dem Bereich für Netflix gemacht, nicht? Also das Spuk in Hill House, Spuk in Bly Manor, dann dieses Fall of the House von Usher, hat er ja einige gemacht. Ist ja jetzt so offiziell zu Prime gewechselt, deswegen.
Ist der Ryan Murphy der Horrorbranche sozusagen.
Obwohl ja Ryan Murphy mit American Horror Story ja auch 13 Staffeln lang Horror gemacht hat und jetzt mit Monster. Aber auf jeden Fall, Mike Flanagan hat so eine besondere Note, das einzufangen. Und dann den jetzt mal an so einen Stephen King-Stoff zu lassen, bin ich auf jeden Fall mal gespannt.
Ja, also für mich immer noch, wie ist der Film Hush von ihm? Ich glaube, da spielt auch seine Frau mit. Auf Netflix war der auch zu sehen. Auch, und wie gesagt, auch gerade die Serien Haunting of Hill House oder Bly Manor, das waren wirklich krass. Also da ärgert es mich bis heute, dass ich die nicht im Podcast besprochen habe, aber die waren schon wirklich richtig, richtig gut. Also der Mann hat es schon wirklich drauf, muss man schon ganz klar sagen. Also deswegen umso mehr bin ich gespannt, was er jetzt bei Prime macht, weil ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen das Ding, Prime muss jetzt auch ein bisschen gucken, was sie so in Zukunft machen, weil viele, also The Boys endet jetzt, ist ja so ihre letzte große, oder was ist ihre letzte große, aber halt eine große Sache, die halt dann verschwindet. Ich vermute mal, Invincible ist halt so in der breiten Masse, glaube ich, jetzt nicht so groß. Also da war The Boys eher noch dabei. Aber da hatte ich auch schon das Gefühl so, dass über die Staffeln hinweg da das Interesse auch ein bisschen nach unten geht. Also die müssen schon sehen, dass sie jetzt was Neues kriegen. Deswegen glaube ich so mit Horror, weil das Superhelden-Ding, gut, haben wir jetzt natürlich noch Spider-Noir im Mai. Also da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Also der Trailer sah schon sehr, sehr gut aus.
Das habe ich übrigens Mario schon gefragt. Grüße gehen raus. Ich wollte auch mal fragen, wie würdest du den denn gucken? In Schwarz-Weiß oder in Farbe? Wird ja in beiden Varianten komplett verfüllt dann online sein.
Ja, also wäre für mich halt die Frage, also ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass er wahrscheinlich die Serie in Schwarz-Weiß angedacht war, dass die vielleicht jetzt nur auf Druck von Streamer gesagt haben, okay, wir machen da auch eine Farbvariante dazu. Das hat man ja damals bei Werewolf by Night auf Disney Plus auch gemacht. Gab es ja dann auch, was weiß ich, gewisse Zeit später die Farbe. Also ich würde es, glaube ich, auch eher im Schwarz-Weiß gucken. Also man kann es ja dann irgendwann nochmal in Farbe nachgucken, aber ich glaube, den First Watch würde ich schon in Schwarz-Weiß machen, ja.
Total, das passt ja auch tonal von der Zeitlinie her. Ich meine, das spielt in den 30er Jahren, Detective in den Straßen von New York, da passt das, glaube ich, auch noch besser mit dem Schwarz-Weiß.
Ja, vor allem, es ist ja auch mal geil, dann irgendwie Spider-Noir, also erstens mal natürlich aufgrund auch der Animationsfilme, weil er ja da ja auch immer so in diesem Look halt gezeichnet war, ich habe mir so gedacht, ja, okay, dann musst du die auch in Schwarz gucken. Wie geil ist denn das mal, einen Spider-Man durch eine Stadt schwingen zu sehen in Schwarz-Weiß und nicht in Hochglanzfarbe, alles kribbelbunt? Also wie geil ist das denn? Also da habe ich schon, also ich werde auch Schwarz-Weiß auf jeden Fall gucken. Also wie gesagt, als Komplettist dann vielleicht, je nachdem, wie lang die Folgen sind, dann vielleicht nochmal als Farbe-Variante oder vielleicht zumindest kann man ja mal kurz reingucken, wie die Farbvariante aussieht. Also versuchen sie da vielleicht auch so ein bisschen nostalgischen Look reinzubringen oder machen sie es auch so kribbelbunt, so überproduziert? Das ist halt dann die große Frage, ja.
Ja, also ich muss aber dazu sagen, um das abzuschließen jetzt bei Prime, ich glaube, die sitzen allgemein noch ein bisschen mehr auf das Superhelden-Genre. Ich weiß, Invincible wird noch eine 5. Staffel kriegen und ich weiß ja, dass das ganze The Boys Universe ja noch weitergeht. Ich meine, es gibt ja noch diese andere Serie hier, die ja in The Rise of, diese komische in den 50er Jahren spielt, die Vorgeschichte von The Boys, die kommt ja auch noch nächstes Jahr mit Jensen Ackles.
Stimmt.
Ja. Ja, also da haben sie schon einige und die haben also, klar, sowas Großes wie die Mutterserie Boys wüsste ich jetzt nicht, aber wir hatten jetzt gerade auch, wie gesagt, Fallout wird ja auch noch mindestens 2 Staffeln kriegen. Ja, ein paar Sachen haben sie, aber natürlich, es hilft ja trotzdem auch, den Katalog zu erweitern. Wir das gleiche Problem hatten, hast du ja auch schon mal in anderen Folgen besprochen, hat ja Netflix jetzt auch, nachdem Stranger Things weg ist, dass sie jetzt eine neue große Zugpferde brauchen, muss man halt schauen, ne?
Das auf jeden Fall. Ne? Und wir haben halt nicht alle wie Paramount Plus Taylor Sheridan, der hier gefühlt 20 Serien im Monat raushaut. Und da muss man sich schon mal ein bisschen Gedanken machen halt. Ne? Ist halt auch einfach so.
Total.
Ja. Ja, aber ich glaube, Amazon ist da auf einem guten Weg. Also ich finde immer, dass sie so ein bisschen ihr eigenes Ding so machen, neben den anderen Streamern. Ne? Das ist, für mich sind die immer so ein bisschen zwischen der Masse, die Netflix hat und der Klasse, die jetzt Apple und HBO würde ich jetzt gerade für mich so auf einen Stufe stellen, so, die wabern immer so dazwischen. Das geht mal so nach oben, nach unten, aber so in der Drehe. Die sind immer so im Mittelmaß. Da ist jetzt, also da war jetzt auch nichts dabei, wo ich es gesagt habe, boah, das war jetzt Zeitverschwendung oder so. Das kann man gerne mal angucken oder so.
Na, und du musst ja dazu sagen, bei Prime ist ja auch noch so, ohne Werbung zu machen, dass du ja die meisten Sachen ja auch dazu kaufen kannst in einem Channel. Wie jetzt zum Beispiel mit HBO Max, dass du sagen kannst, okay, du musst nicht nochmal jemandem deine Daten geben und nochmal ein extra Abo machen, sondern du kannst das ein bisschen kombinieren. Das habe ich jetzt zum Beispiel mal für ein Projekt, was ich nächsten Monat mache, mal für Crunchyroll gemacht. Ich hatte auch keinen Bock, jetzt nochmal extra Crunchyroll mitzuholen und habe mal den Channel und Crunchyroll mir in Prime geholt für 6,99 mal für einen Monat, um da mal ein bisschen nachzugucken, weil es dann doch einfacher ist. Und ja, das selbst mit den Content, den sie nicht haben, du kannst halt fast alles bei Prime, sage ich ja auch so oft in den Folgen, kaufen und leihen. Ne?
Ja, das ist auf jeden Fall, naja, habe ich auch gemacht. Ich habe mir auch die, weil eigentlich wollte ich mir die 3. Staffel von Gangs of London kaufen. Und was weiß ich, die hat dann 18 Euro gekostet. Da dachte ich, warte mal, Prime hat bietet doch auch Wow an. Und da habe ich dann geguckt, monatlich für 6 Euro. Ja, da gucke ich mir, da buche ich das lieber einen Monat, gucke mir die komplette Staffel durch für 6 Euro, bevor ich sie jetzt kaufe und so. Ne? Also ja, und gerade dadurch, dass ja auch viele heutzutage auch gar nicht mehr irgendwie als physische Variante überhaupt erscheinen, kannst du ja nur digital sehen. Ich bin ja immer noch bei HBO. Ne? Ich warte immer noch auf Doom Patrol, aber naja, wir werden sehen.
Da kann ich jetzt zumindest so viel sagen, die Hoffnung könnte vielleicht besser werden, weil ich habe jetzt gerade schon gesehen, dass die ihr Line-Up für April gegeben haben und dass jetzt zumindest schon mal die Supergirl-Serie von DC auch jetzt komplett ab April dann drin ist. Also wenn sie die reinnehmen, dann wäre ja Doom Patrol vielleicht bald demnächst ja auch so der nächste
Schritt. Da muss mein Kumpel Basti Bescheid sagen. Der ist ein sehr großer Fan dieser Serie.
Ja.
Ah, sehr gut. Also da muss ich auch sagen, da hat mich halt einfach diese Harley Quinn-Serie gekriegt. Also das ist genau mein Humor. Ich bin da, glaube ich, jetzt schon in der letzten Staffel, also in der fünften Staffel. Du merkst zwar so ein bisschen, ja, okay, jetzt in der fünften Staffel experimentieren sie sehr mit den Themen, ne, was am ersten, so in den ersten vier Staffeln noch wirklich so, okay, wir machen hier Superheldengeschichte, das wird halt in der fünften Staffel sehr abstrus, was da passiert, aber die trifft genau meinen Humor und vor allem die Figur Clayface wird vom Deadpool-Synchronsprecher gesprochen. Herrlich, ich finde es super.
Na, zumal um das abzurunden, Clayface wird ja Ende des Jahres nochmal ein Film werden, der erste DC-Horrorfilm, der ja dann Oktober rum rauskommen soll, da bin ich auch mal gespannt, also es passt ja alles so gut.
Ja, und HBO sowieso interessant, wenn sie jetzt die A24-Titel dann haben. Also dieser Overton, der scheint ja bei uns auch nicht in die Kinos zu kommen. Also da warte ich auch schon drauf, dieser Podcast-Film. Also bis jetzt zumindest. Ich habe jetzt noch kein Release-Datum gesehen zumindest.
Und weil wir gerade viel über Bill Skarsgård auch geredet haben, es war ja gerade auch Oscar-Contender, ist sein Vater, Stellan Skarsgård, der war ja in Sentimental Value. Und da lief ja gerade aber auch immer nur so vereinzelt in manchen Kinos, bei uns zum Beispiel in Cottbus auch wieder so gut wie gar nicht. Aber den könnt ihr zum Beispiel, habe ich auch jetzt gerade gesehen, ohne Werbung zu machen, ab April ist der schon bei HBO Max inkludiert.
Oh, okay, stark.
9.
Also,
April
wenn
oder
die
sowas.
Folge rauskommt, nur noch eine knappe Woche, also da könnt ihr euch drauf freuen. Gute Empfehlung vom Thorsten, aber ja, was soll ich sagen, Thorsten Szenerie-Podcast ist sowieso immer ein Reinhören wert, nicht nur bei den Hauptfolgen am Mittwoch, sondern auch natürlich an den Samstagsfolgen oder Wochenendfolgen, sage ich jetzt mal, da war ja auch leichte Hin- und Verschiebungen dabei.
Kann ich ja dazu sagen, wird wahrscheinlich auch eher jetzt bei Sonntag bleiben. Das macht sich für mich auch einfacher, ja.
Ja. Was gibt's denn schon so Nachfolgeprojekt, nachdem du ja jetzt mit Melli, liebe Grüße, Heated Rivalry Staffel 1 abgeschlossen habt? Ihr müsst ja jetzt leider ein knappes Jahr warten auf die zweite Staffel.
Ja, also wie gesagt, du sagst es ja schon, Mittwoch in den großen Folgen, da sind immer weiterhin bunte Mischungen, da sind Gäste zu Gast, wir reden immer über ein buntes Potpourri, verschiedenste Filme und Serien, was ich vorher so manchmal auch thematisch irgendwie versuche zusammenzufassen, und am Wochenende wird es jetzt weiter verschiedenste Special geben. Ich kann mal gleich sagen, also nach der Heat-Rivalry-Besprechung wird es dann einen Benedict Cumberbatch Top 3 geben.
Oh, stark. Ja, sehr gut.
Genau, dann gibt's auch noch, also liebe Grüße gehen raus an die Jule von den Trashinnen, die wird dann auch noch mal eine eigene Insel-Top 3 mitbringen an einem Sonntag. Und ja, in die Richtung geht's auf jeden Fall weiter. Aber ich kann auch mal Ausblick geben, wenn wir so in den Mai gehen, da werde ich auch mal irgendwann noch mal Urlaub machen, nachdem der Podcast ein Jahr alt wird, und dann kommen eine Zeit lang erstmal nur, in Anführungsstrichen, nur Mittwochsfolgen raus, weil ich dann nicht die Zeit habe, dann auch noch während des Urlaubs samstags zwei Folgen rauszubringen, aber
nein, das ist so, in Ordnung.
Genau so ist erstmal der Plan jetzt, ja.
Und wer weiß, welche Serie oder Film oder Reihe irgendwie dann irgendwie kommt, wo du sagst, ah, okay, da möchte ich auch wieder permanent Specials drüber machen. Also gerade bei HBO weiß man es ja auch wirklich nicht, ne? Also der Katalogtitel, klar, kann man sich so ein bisschen denken, was vielleicht kommt, aber die kündigen ja auch so viel neues Zeug an, also muss man ja auch erstmal sehen. Und wir hatten es ja vorhin, wöchentlicher Release bietet sich ja sogar an, wenn es wirklich eine Highlight-Serie ist, dann wöchentlich drüber zu reden, ne?
Wir könnten da, glaube ich, jetzt noch ewig weiter spekulieren. Ich könnte jetzt schon sagen, im Sommer auch die neue österreich-deutsche Serie auf HBO, Strubbelpeter von den Darkmachern, könnte auch wieder ein großes Ding werden. Ja, das ist, ist
Dark so, war aber auch ein Brett.
Ja, eben. Und die Macher, ich meine, gut, die hatten ja mit 1899 auch eins, was dann komplett in der Versenkung verschwunden ist. Aber jetzt auf den Geschichten des Strubbelpeters so Mordfälle zu machen, stelle ich mir auch wieder groß vor. Aber
ich bin sehr interessiert. Also wie man die Geschichte, ich meine, du hast ja schon so ein bisschen erwähnt, was dann inhaltlich, in welche Richtung das da gehen soll. Also den traue ich halt alles zu. Aber ich glaube, das ist halt so das Ding, wie auch bei 1899, du musst halt irgendwie sehen, dass du das Publikum für dich überzeugt bekommst, ja, ne? Weil Dark war halt damals schon mit Staffel 1 so ein Brett, wenn man auch überlegt, das ist die erste deutsche Serie von Netflix gewesen, und dann mit so einem Banger gleich rauszugehen, also da konnte ja auch nichts im Nachgang auch international mithalten.
Und dann noch so ein internationaler Erfolg zu haben in so vielen Ländern. Ich meine, viele würden das umsetzen als eine Eigenverfilmung. Nein, das kam einfach synchronisiert in so vielen Ländern und so erfolgreich. Das ist auf jeden Fall mein Aushängeschild, fand ich auf jeden Fall stark. Aber was würdest denn du sagen, jetzt nach 2 Monaten jetzt schon HBO Max, würdest du sagen, auf jeden Fall für den Start erstmal, lohnt sich der Streamer für dich? Oder ja?
Definitiv. Also ja. ich habe es ja auch privat schon ein paar Mal gesagt, also für mich ist jetzt eher Netflix der auf der Kippe steht. Also wo ich wirklich sage, lieber mal einen Monat pausieren oder zwei und dann halt das, was einem interessiert, danach holen, sage ich jetzt mal. Aber für mich ist eigentlich momentan, also Prime ist bei mir immer gegeben, weil ich ja eh Mitgliedschaft und so weiter. HBO ist jetzt auch safe, also den habe ich mir jetzt auch dauerhaft geholt. Disney Plus sowieso, wegen Marvel, ne? Also ist ja klar, brauchen wir nicht drüber zu reden. Und punktuell würde ich dann halt noch Apple, weil Apple halt einfach nicht so ein Riesen-Output hat, da gucke ich halt immer, was halt, ne, wie jetzt im April kommt Zero Friends and Neighbors Staffel 2. Mhm. Aber ich vermute mal, dass die auch wöchentlich kommt, also werde ich erst warten, bis die komplett da ist oder zumindest in dem Monat, wo die dann komplett da ist, dass ich dann erst Apple abonniere. Also ich würde schon sagen, also gerade wenn man Wow nicht hat, würde ich auf jeden Fall HBO. Von der Qualität sind die für mich gerade mit Apple auf einem Level, würde ich jetzt sagen.
Voll. Also ich muss sagen, für den Start, gerade dadurch, dass die ja schon so einen riesigen Katalog vorher hatten, bieten die echt viel an. Also da.
Ja, und es kommt ja auch immer wieder dazu. Ich glaube jetzt die Fast-Reihe jetzt, wenn man will, die ist jetzt auch dabei, obwohl die ja eigentlich Universal ist, verstehe ich zwar eigentlich auch nicht ganz, aber okay. Lizenztitel, aber gut, sie erweitern halt ihr Portfolio, ist so vollkommen in Ordnung. Also deswegen, also Netflix ist für mich wirklich der jetzt gerade so auf der Kippe steht. Also da gucke ich dann schon bewusst, was interessiert mich und dann pausiere ich halt einfach mal und dann gucke ich mir das halt einen Monat später, weil da ist dann, außer es ist halt wirklich was, was ich unbedingt sehen möchte, aber das ist gerade bei Netflix nicht so der Fall. Das sind Sachen, wo ich sage, wenn ich das nächsten Monat gucke, ist es dann auch noch so. Also da steht für mich HBO, Apple, Prime momentan drüber und Disney Plus auf jeden Fall. Also wie gesagt, HBO, Apple teilt sich das so ein bisschen, aber bei Apple kommt halt leider nicht so viel. Das ist halt, ja, ein bisschen schwierig. Ja, also Ted Lasso natürlich Staffel 4, wenn die rauskommt, bin ich sowieso wieder bei Apple am Start. Dann ist klar.
Ja. Ja, also geht mir genauso. Ich habe jetzt auch schon überlegt bei Apple, weil es ja auch nicht so viel bringt, aber das, was sie bringen, das sind halt immer so eine Juwelen. Die sehen, also erstmal, auch wenn die Story vielleicht dünn ist, das sieht immer schon super aus. Also die Apple-Kameras allein für sich, ich weiß nicht, was die machen, das sieht immer noch einen Ticken besser aus als bei allen anderen.
Ja, es ist halt so, wie man es halt auch immer sagt. Ne? Die Apple-Serien, das kann man ja hier immer relativ gut vergleichen, die holen sich halt immer Stars und dann wird irgendeine Story um die drumherum gesponnen. Da geht es gar nicht mal darum, dass das jetzt die tiefgreifendste Story ist oder sowas. Es geht einfach darum, diesen Star beim Spielen zu beobachten. Und das ist ja bei John Hamm in Your Friends and Neighbors nicht anders. Also, ne, also ist, der muss sich da, der ist jetzt da nicht groß wandelbar oder irgendwie sowas. Der wird sich jetzt nicht selber spielen, aber ne, der spielt halt gut auf und das macht halt Spaß. Und da beobachtet man ihn dabei. Ja, aber gut, dann würde ich sagen, guckt auf jeden Fall bei Thorsten rein. Nicht nur, wenn ihr großer Heated Rivalry-Fan seid, da könnt ihr natürlich schon die Besprechung von Melli und dir zu den ersten 6 Folgen sehr ausführlich. Fängt zwar knackig an, wird aber hinten raus immer länger, die Folgen. Ich habe jetzt Folge 6 noch gar nicht gehört, aber muss mir noch anhören. Also große Empfehlung auf jeden Fall und natürlich auch in deine ganzen anderen Folgen, weil eigentlich sind ja alle Folgen super, muss man ja mal sagen.
Man muss ja dazu sagen, der Mario und auch der Marco waren beide auch schon öfter zu Gast. Von daher könnt ihr gerne auch da in die Folge reinhören, die waren auch immer super. Von daher, ja, hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, hier dabei zu sein.
Ja, sehr, sehr schön. Also, das hat mich gefreut und wie gesagt, Link zu Thorstens Podcast findet ihr alles in den Shownotes. Folgt ihm gerne bei Instagram und lasst gerne einen Kommentar da. Da freuen wir uns alle drüber. Ne? Bewertungen, Kommentare sind immer gut. Feedback.
Auf jeden Fall.
In diesem Sinne, Freunde, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Flimmerkiste mit Margot, der Film- und Serien-Podcast. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.